ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Sehr gut aus dem Wald. Ich kann auch im Wald schlafen und mehrere Tage im Wald sein. Und ich schlafe wahnsinnig gerne beim Bergsteigen auch unter freiem Himmel. Das ist toll. Also und alleine vor allem. Ich gehe am liebsten allein. Sollte man nicht machen, nicht nachmachen, alleine auf dem Berg, gar keine gute Idee, aber ich mache es sehr gerne.
Radio 1, hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust, eine Radiosendung, die Sie immer sonntags hören zwischen 14 und 16 Uhr, wenn Sie das möchten und wenn Sie da keine Zeit haben, weil Sie Wäsche aufhängen oder Gymnastik machen, spazieren gehen oder Leute besuchen, können Sie diese Gespräche auch als Podcast nachhören. Ziemlich lange und über ziemlich viele Möglichkeiten und Wege über die klassischen Podcast-Plattformen, über die ARD-Audiothek. Da sollten Sie sich eben mal umschauen, über die Radio 1 Homepage und viele andere Wege. Jede Woche sitzt hier eine interessante Persönlichkeit, so auch heute. Mein heutiger Gast war schon mal hier, es ist irre lange her, also inzwischen ist mit Sicherheit ganz, ganz viel passiert und um wen es sich handelt, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Was wäre, wenn? Es ist ein Jammer, dass wir nie erfahren werden, wie unser Leben verlaufen wäre, hätten wir andere Richtungen eingeschlagen oder uns an bestimmten Punkten anders entschieden. Vielleicht stellt sich unser heutiger Gast diese Frage nie. Wir haken da gleich mal nach. Sein Leben jedenfalls verlief früh in sehr hohem Tempo. 1982 begann es in Friesach, Kärnten. Dort kam Robert Stadlober als Sohn einer Westberlinerin und eines Österreichers zur Welt. In West-Berlin wuchs er schließlich auf, machte früh Synchron, stand früh vor der Kamera und wurde früh sehr bekannt durch Filme wie Sonnenallee oder Crazy. Crazy sowieso alles. All die Fans, keine Schule mehr, dafür Hotels und bestimmt auch viele wilde Partys. Das war sozusagen der Start. Seitdem arbeitet Robert Stadlober recht beständig als Schauspieler, Sprecher und Musiker. Der Vater zweier Töchter lebt heute mit seiner Familie in Wien, besucht seine alte Heimat aber gerade, um zwei neue Projekte zu präsentieren.
Hallo mit offenem Mikrofon.
Ja, hallo. Schön hier zu sein.
Du warst Anfang 20 damals, aber wir können uns beide nicht so richtig erinnern, Gott sei Dank.
Ja, vielleicht.
Naja, Gott sei Dank.
Nein, ich glaube, es war schön.
Nein, im Sinne von...
Sonst könnten wir uns erinnern, wenn es schlimm gewesen wäre.
Nein, so meine ich es auch nicht, sondern bestimmte Fragen. Ich würde mich jetzt ungern wiederholen wollen.
Ach so,
das ist so. Es ist eher so, dass du für mich, was die Fragen angeht und das mal sehen, wohin es uns treibt, eine weiße Leinwand bist. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich so Sachen umschiffen möchte, um mich nicht zu wiederholen. Eher so.
Ja. Die Antworten wären trotzdem wahrscheinlich sehr andere jetzt, dann nach 20 Jahren. Das ist ja ein halbes Leben bei mir gewesen.
Was ja ganz gut ist, weil im Grunde, wenn sich Leute begrüßen nach so einer Zeit und sagen, du hast dich gar nicht verändert. Das bezieht sich ja oft aufs Äußere, aber innerlich muss da ja viel passiert sein eigentlich. Überleg mal, was das für, allein die letzten 5 Jahre, allein die letzten 10 Jahre.
Ja, da ist sehr viel passiert bei mir, aber auch in der Welt. Die Welt um mich herum, auch in meiner kleinen Welt ist auch viel passiert und auch in der großen. Ja.
Und das, was wäre, wenn? Wir wissen es nicht. Also immer wieder habe ich so diese Vorstellung, stell dir einfach vor, man stirbt und kann dann einfach nicht mehr kommunizieren, was dann los ist. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Und es ist wirklich so, dass man in so einen Zustand versetzt wird, dass jemand einem gegenübersteht und der sagt dann, du kannst dir jetzt mal dein Leben angucken, wie es verlaufen wäre, wenn du damals was mit Luise angefangen hättest beispielsweise oder sowas.
Sehr schön.
Würdest du das sehen wollen?
Ja, ich bin sehr neugieriger Mensch. Es würde mich sehr interessieren, was aus Luise und mir geworden wäre. Mit Luise war ich tatsächlich in der Schule.
Ja?
Ja, und ich war auch sehr verliebt in Luise.
Nein.
Ja, aber so in den ersten Schuljahren, so zweite, dritte, vierte Klasse.
Wie interessant, ich hätte ja auch Andrea sagen können. Ja, Andrea, was war eigentlich mit Andrea und dir?
Mit Andrea hatte ich nichts. An Andrea kann ich mich nicht erinnern.
Aber was ist denn, jetzt stell dir mal vor, was wäre, wenn
ja.
Kate Blanchett dich jetzt anruft und sagt, ach. Robert, ich nehme dich jetzt beim Wort, weißt ja. du, mein Typ ist so scheiße und du hast damals angeboten, mich heiraten zu wollen. Ja. Das ist ja sowas wie ein mündlicher Vertrag, ich lasse mich jetzt ja. drauf ein.
Würde ich sagen, dass es zu spät ist. Ich bin schon verheiratet und sehr glücklich mit meiner jetzigen Frau. Vielleicht aber wir können uns mal auf einen Kaffee treffen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Du würdest wahrscheinlich erstmal sagen, pass auf, ich kann dir jetzt am Telefon nicht so schnell eine Antwort ja, genau. geben, lass uns doch lass wenigstens uns mal auf einen kurz Kaffee treffen. Was war das denn für eine Situation, in der du sie heiraten wolltest?
Das war tatsächlich, ob sie, ich weiß nicht, ob sich jemand noch daran erinnert, es gab mal diesen Fernsehsender Viva und es gab den damals und auch heute noch großartigen Menschen Tobias Schlegel und der hatte so eine Sendung. Mhm. Und das war so noch vor den ganzen Internet-Phänomenen, wo Leute das jetzt permanent machen. Aber damals war es so, dass es die Essenz dieser Sendung war, glaube ich, ein bisschen, er hat mir Aufgaben gestellt und ich musste sie irgendwie ausführen. Und mhm. da war, glaube ich, die Aufgabe, während der Berlinale sich irgendjemandem zu suchen und dem etwas zu sagen, was einem ungemein peinlich ist. Und das war mir aber, also meine erste Idee, weil Kate Blanchett da tatsächlich gerade rumlief, war das dann so eigentlich... Ist das auch die Wahrheit? Also ich würde sie wirklich gerne heiraten. Und genau, und dann bin ich zu ihr hingegangen und es wurde gefilmt. Es muss auch noch irgendwo dieses Material geben. Oder es wurde von den Festplatten von Dieter Gorni gelöscht, ich weiß es nicht.
Ja, Dieter Gorni konnte das nicht ertragen. Er hat sich nämlich nie getraut, sie zu fragen.
Nee, ja, ja wahrscheinlich ist er deswegen, ja, er war sicher sauer noch immer auf mich.
Was hast du denn damals, obwohl das natürlich jetzt nicht ernst gemeint war, aber was hast du denn damals unter heiraten verstanden?
Pah, das ist eine gute Frage. Vollkommen was Irreales, glaube ich. Ich wusste nicht, was das ist tatsächlich. Also ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Es war auf Englisch nur leicht zu sagen, would you marry me? Ich habe, glaube ich, über Ehe nicht nachgedacht. Ich war jemand, der immer, was man dann halt so macht als Jugendlicher, ich werde nie heiraten, ich brauche keinen Trauschein, um meine Liebe zu besiegeln, etc. Solches Zeug habe ich von der Ehe gedacht, dass das unnötig ist.
Das hat sich ja offenbar geändert.
Ja, ich habe dann irgendwann, aber es lag auch ein bisschen, ja, ich fand es dann irgendwann ziemlich romantisch, tatsächlich diese alles entscheidende Frage zu stellen. Erstens und zweitens ging es mir dann tatsächlich auch darum, das hat auch natürlich was mit Gesetzgebung zu tun, dass ich wollte, dass wir füreinander Verantwortung übernehmen und nicht mehr unsere Eltern. Also das war der letzte Schritt der Emanzipation aus dem Elternhaus letzten Endes. Mhm. Und man muss dazu sagen, es war auch, ich hatte keine Idee für ein Weihnachtsgeschenk und war sehr lange in Prag zum Drehen und meine Tochter, die Große, die war damals, glaube ich, so 3 oder noch nicht mal 3 und dann habe ich überlegt, was könnte ich meiner Frau zu Weihnachten schenken, habe ich gedacht, ich könnte ihr eigentlich um ihre Hand anhalten und habe dann in langen, langweiligen Drehtagen im Internet nach alten Ringen gesucht und habe dann tatsächlich bei einem Vintage-Juwelier in Berlin 2 Ringe gefunden, die in den 50er Jahren nicht abgeholt wurden, aus welchen Gründen auch immer, und die hatte er.
Oh.
Und dann habe ich da angerufen und gefragt, ob ich die kaufen kann. Und der meinte, ja, die waren auch nicht teuer. Ich glaube, ich habe irgendwie 800 Euro oder so für 2 Ringe.
Das ist ja nichts.
Aus Gold, ja. Und dann bin ich dann mit Rosa, meiner Tochter, losgegangen, habe diese Ringe abgeholt. Dann haben wir noch unsere Anfangsbuchstaben von meiner Frau, meiner Tochter und mir reingravieren lassen. Und dann habe ich es verpackt und dann war Heiligabend und dann saßen wir unter dem Christbaum und dann Rosa wusste, was passieren wird und konnte es nicht erwarten, dass meine Frau dieses Paket auspackt und meinte dann einfach nur so, Mama, willst du den Papi heiraten?
Oh nein!
Ja, das rührt mich gerade total. Ah. Krass. Ja, das war wirklich ein toller Moment. Ja.
Das glaube ich.
Ja.
Und wie hat das berührt dich gerade wirklich. Ja, wirklich. Ja, schön. Habt ihr noch einen 4. Buchstaben in den Ring gravieren lassen?
Genau,
ja.
Genau, es kam dann jemand nach. Meine kleine Tochter, die jüngere Tochter, die ist gar nicht mehr so klein jetzt.
Wie alt ist die jetzt?
Die ist jetzt 5 geworden im März.
Wie weit sind die auseinander, die beiden?
Ein bisschen über 3 Jahre.
Okay, und verstehen die sich gut?
Ja, die verstehen sich sehr gut und sie streiten sich aber auch sehr gut. Also, aber sie verstehen sich schon, also die Kleine sagt immer, wenn wir groß sind, dann gründen wir eine Band und die heißt Sister.
Das ist gut.
Ja.
Ich finde auch Streiten gut. Also ich bin selbst Einzelkind und darauf schiebe ich es auch manchmal, dass ich in bestimmten Situationen so konfliktscheu bin. Ich sehe das, vielleicht ist es aber auch eine Idealisierung eines Geschwisterverhältnisses, das ich halt einfach nicht habe, weil ich es schon wichtig finde, zu streiten, um dann aber auch wieder aufeinander zuzugehen. Also da zu lernen, dass man sehr unterschiedlicher Meinung sein kann und sich trotzdem so einen kleinen gemeinsamen Nenner sucht oder sich gern hat oder das respektiert, was der andere sagt.
Ja, und das machen die beiden jetzt schon. Also es war gestern, ist was Lustiges passiert oder so. Die haben sich gestritten mit ihrer Mutter und ich war in Berlin eben und dann habe ich gesehen, dass ich 3 Anrufe in Abwesenheit hatte von unserem Festnetztelefon. Da habe ich die abgehört und das waren dann die beiden, die wurden anscheinend in ihre Zimmer geschickt und irgendwie hat meine große Tochter es geschafft, das Telefon mit reinzuschmuggeln. Dann haben sie mich heimlich angerufen und gesagt, Papa, du musst uns dringend zurückrufen, wir haben uns mit Mama gestritten.
Oh.
Weil sie sich vorher gestritten hatten und dann habe ich mit ihnen telefoniert und haben sie gesagt, wir haben uns jetzt aber wieder vertragen, wir haben Nüsse und Wasser im Zimmer gefunden und das haben wir uns jetzt geteilt und es ist alles wieder gut. Und dann habe ich gesagt, ja, holt mir die Mama her und dann hat sie gemerkt, dass sie mit mir telefoniert haben und dann haben sie sich alle wieder vertragen.
Das ist toll.
Ja.
Und wie schön auch, dass deine Kinder ein so großes Zimmer haben, dass sie irgendwann auf Nüsse und Wasser stoßen.
Also ja.
Wahrscheinlich sind sie
und dass
in
wir so
einem Wald.
Selten aufräumen, dass genau. Da überall Nüsse und Wasser
rumliegen. Nein, meine Kinder wohnen im Wald.
Ja, genau, meine Kinder.
Die trinken aus dem Bach.
Da fließt ein Bach durchs Zimmer unterm Hochbett lang und da hinten stehen Erdnussbäume.
Da du extrem musikaffin bist und zudem auch noch, also nicht nur selbst Musiker, sondern auch dich auskennst. Also ich habe auch mit Absicht nicht den Podcast gehört, den du mit Markus Kafka, glaube ich. Ich glaube, du hast mit Markus auch mal so der Soundtrack meines Lebens oder so. Wir machen jetzt hier gerade so eine Fremdbewerbung eines ähnlichen Formats. Aber ich habe es mit Absicht nicht gehört. Ja. Weil ich dachte, naja, jetzt ne, das alte Ding, jetzt kann ich meine Fragen stellen.
Ja.
Aber ich weiß auch aus anderen Interviews, dass du dich ziemlich gut auskennst und so.
Ja.
So Sachen sagen kannst wie, naja, aber der Bassist, der Tindersticks, der hatte ja auch, hat er nicht mal eine Produktion gemacht mit Carol aus Kalifornien oder sowas, ne?
Ja,
wo andere dann so stehen und denken, woher weißt du das? Hast du die Specs gelesen? Gibt's die überhaupt
noch? Auf jeden Fall, die Specs gibt's leider nicht mehr. Nein, die ist auch untergegangen in dem Blättersterben. Ich habe wirklich religiös Musikzeitschriften gelesen früher. Und tue es auch immer noch, die letzten, die übrig geblieben sind. Aber ich bin jede Woche zum Bahnhofskiosk gegangen, um mir den NME zu holen. Also das New Musical Express und den Melody Maker. Das waren so die 2 wöchentlichen Musikblätter in Großbritannien, wo alles drin stand, was man wissen musste. Dann viele amerikanische Magazine und natürlich die deutschen auch, die es gibt. Also ich kann mich erinnern, es gab einen Moment, da war ich 12, glaube ich, oder 13, da kam der erste deutsche Rolling Stone raus. Und da habe ich erst realisiert, dass es Zeitungen gibt, die sich ausschließlich mit Musik beschäftigen. Und da dachte ich mir so, das ist ja der Wahnsinn, was für ein Universum da für mich aufgeht.
Oh, wie toll.
Ja, und dann bin ich wirklich, habe ich halt eben diese Zeitung gehabt und bin immer in meinen Lieblingsplattenladen, Mr. Dead, Mrs. Free am Neulendorfplatz.
Ja, hier, gleich um die Ecke eigentlich.
Genau, und habe oder Comeback Records am Hermannplatz, das waren meine 2 Spezialplattenläden und habe dann die neuesten Singles der Woche aus Großbritannien mir geholt und zu Hause gehört.
Tom Petty and the Heartbreakers, damit geht's los. Even the Losers, das habe ich an den Anfang gestellt. Warum
Sehr
hast
gut.
du dich für dieses Lied entschieden?
Ich habe Tom Petty relativ spät entdeckt. Ich habe es früher immer so ein bisschen ironisch gehört. Wenn wir auf Tour waren, haben wir halt irgendwie dann so Free Falling auf der Autobahn gehört oder so. Und es war tatsächlich jetzt so, ich habe ein Projekt gemacht, wo ich die frühen Gedichte von Stefan Heim vertont habe. Und ich wollte Stefan Heim natürlich verwurzelt irgendwie und verbunden mit der Geschichte Deutschlands, sowohl im Nationalsozialismus als eben dann später aber auch mit der DDR und dem Zusammenbruch der DDR und der Erschaffung eines neuen Landes, war aber ursprünglich bekannt geworden als Schriftsteller in den USA. Also er ist Bestsellerautor geworden in Amerika. Und darum wollte ich die Musik irgendwie amerikanisch haben und auf eine ganz seltsame Art und Weise passte dann Tom Petty wahnsinnig gut dazu. Und Even the Losers Get Lucky Sometime, das traf mich dann irgendwie auch, weil ich komme aus einer Generation, als Loser sein ziemlich cool war. Es gab dieses Sub-Pop-T-Shirt von dem Label, wo Nirvana auch ihre ersten Platten veröffentlicht haben. Da stand vorne Loser drauf, das hatte ich natürlich. Das gab das tolle Lied von Beck, I'm a Loser Baby, so why don't you kill me. Genau, und diese positive Umdeutung des Wortes Verlierer in diesem Lied von Tom Petty, das hat für mich erstens mal irgendwie dieses Stefan Heim-Ding zusammengefasst, aber auch mein ganzes Leben. Also I got really lucky, even though I thought I was a loser. So viel jugendlicher Überschwang auch drin, da geht's, ich liebe das Lied.
Kann man Musik eigentlich ironisch hören? Ich habe gerade, als du es gesagt hast, habe ich so, also wenn man ganz
wenn man
ehrlich ist, eigentlich ist es doch so, dass dass auch ihr als, ich sag das jetzt mal so, dann als Musikspezialisten oder coolere Musiker oder so, wenn ihr dann über die Autobahn brettert in einem Nightliner oder einfach in so einem R4 oder so und dann hört man eben laut Echt oder Tom Petty und singt so mit, dann ist man doch aber irgendwie dabei.
Natürlich.
Es ist ja diese Freude, die man vielleicht nicht zugeben will. Klar, das ist eher das
genau,
Ding.
Das ist es, genau. Man ist ironisch seinen Bandkolleginnen gegenüber, aber eigentlich trifft es einen ganz tief im Herzen.
Ja, und das
ja, aber da muss man auch irgendwann den Abstand des Alters haben. Pop ist ja eine Distinktionskunst. Man muss sich abgrenzen. Das ist das Grundprinzip von Pop, zumindest wurde es uns so erzählt. Es war ganz klar, der ist uncool, das ist cool. Und da war Tom Petty immer so ein bisschen dazwischen, vor allem in den Kreisen, in denen ich mich bewegt hatte. Warum auch immer. Also er war ja schon irgendwie, ist ja dann auch tatsächlich in den 90ern auch von Alternativrockern, Alternative Rockern auch durchaus geschätzt worden, ähnlich wie Neil Young. Aber ja, es ist halt schon, ja, ich habe viel mit Leuten zu tun gehabt, die eher den bescheideneren Zugang zu Musik gesucht haben und das Sloppy Playing. Steve Malkmus, der würde niemals so eine Stadiongeste haben wie die Heartbreakers. Und das habe ich damals noch nicht verstanden, dass diese Stadiongeste aber auch total toll ist. Genauso wie ja auch ein Blockbuster-Film großartig sein kann.
Oder? Bescheidener Zugang hast du es genannt.
Ja.
Das ist ja wohl eine Arroganz, die halte ich gar nicht aus.
Ne, die ist schrecklich. Aber ich habe mich davon emanzipiert.
Es ist eine warme Arroganz, ja. Das geht. Okay, gut. Was wäre, wenn, müsste nicht unbedingt Kate Blanchett sein, wenn du zum Beispiel einen etwas stabileren Magen hättest und nicht so schnell seekrank werden würdest? Könnte es auch sein, dass du zum Beispiel, du hast dich ja früh qualifiziert, sehr ungewöhnlich als Österreicher, würde ich jetzt sagen, ungewöhnlich, weil das Meer nicht gerade um die Ecke liegt, aber wenn das nicht erfunden wurde von dir, dann bist du als Kind und Jugendlicher recht erfolgreicher Segler gewesen.
Ja, schon erfolgreich. Ja, ich war tatsächlich, es gab eine Auswahl aus Berlin. Es gab die Trainingsgemeinschaft Wannsee, das war der Zusammenschluss der ärmeren Clubs in Berlin, die auch den Leuten den Zugang zum Segeln ermöglichen wollten, deren Eltern keine riesigen Autos, Yachten und Villen hatten. Und mit denen habe ich viel trainiert und wir sind viel unterwegs gewesen. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ich bin ja österreichischer Staatsbürger und in Österreich war der Kader in der Klasse, in der ich gesegelt bin, Optimist, relativ klein und das ging relativ leicht, da irgendwie unter die ersten 10 der österreichischen Rangliste zu kommen. Und damit bin ich dann auf Weltbewerbe gefahren.
Wie lange?
Ja, mir kam es ewig vor, aber so lang war es gar nicht, von 7 bis 16 oder so, 15.
No, aber immerhin, das ist ja eine interessante, und vor allem in deinem Leben, wo alles irgendwie doppelt so schnell gegangen ist, eine interessante Zeit. Und dann hast du aber gespürt, ich glaube, es gab eine Qualifikation, da bist du unter die ersten 30 gekommen, weil da Flaute war, denn ansonsten, wenn du auf dem Meer warst, wurde dir schnell schlecht.
Auf dem Meer wurde mir immer sehr schnell schlecht. Ich bin sehr schnell seekrank geworden.
Denkbar schlecht.
Ja, das war richtig doof. Ja, nee, ich bin dann Kärntner Landesmeister geworden, auch weil Flaute war. Ich war sehr gut in Flaute. Ich war sehr leicht und ich war ganz gut in Betrügen.
Oh,
ja, es gibt diese Technik, die nennt sich Vriggen. Das heißt, dass man mit dem Ruder, also mit dem man steuert, immer so hin und her wackelt und dadurch kriegst du einen Vortrieb. Und das muss man natürlich so machen, dass die Wettverleitung das nicht mitbekommt, weil sonst wird man disqualifiziert.
Oh.
Aber so bin ich Kärntner Meister geworden.
Das hätte ich nie von dir gedacht. Zur Welt gekommen am 3. August 1982 im Österreichischen. So, jetzt hilf mir, bist du in Friesach geboren worden?
Ja.
Okay, das ist in Kärnten, der Steiermark.
Genau, das ist in Kärnten. Ich komme quasi von der steirischen Grenze. Ich komme vom Fuße des Zirbitzkogels, der höchste Berg da in der Gegend.
Wie hoch ist der?
2700, knapp 2643. Genau, und am Fuße dieses Berges oder am Fuße auf der Halbhöhe dieses Berges auf 1100 Metern lag mein Elternhaus und es gibt in der Gegend nicht so wahnsinnig viele Krankenhäuser, es gibt in der Steiermark eins in Judenburg und dann gibt es eben das in Friesach und das in Friesach, darum sind relativ viele Musikerinnen und Künstlerinnen aus Österreich dort geboren, weil der Witz ist, dass dort die Eltern gemeinsam bei der Geburt anwesend sein durften. In allen anderen Krankenhäusern in Österreich oder zumindest in der Steiermark war es so, dass der Vater nicht dabei sein durfte. Und darum haben sich meine Eltern für ein Kärntner Krankenhaus entschieden, was ziemlich skandalös war für meine Familie damals, weil Kärnten und Steiermark ist ungefähr wie Düsseldorf und Köln. Also eigentlich darf man als Steirer nicht in Kärnten geboren werden.
Aber du warst immer schon, dir ging es immer schon darum, der Adapter zu sein und zu sagen, Leute, überwindet genau. Diese Hindernisse.
Nein, der Berg, der Zirbitzkogel, der ist zweigeteilt, aber er ist doch ein Berg. Diese Grenze ist doch vollkommen fiktiv.
Ja, absolut. Ja. Jetzt frage ich mich natürlich, und du ziehst einfach eine Grenze, wo es dir zu privat wird oder so, aber natürlich frage ich mich, wie eine Westberliner Pflanze, nämlich deine Mutter, diesen Österreicher kennenlernt, den ich mir jetzt so vorstelle, also da du auf einem Bergbauernhof groß geworden bist, stelle ich mir deinen Vater dementsprechend sozialisiert vor?
Nee, mein Vater ist eine ziemliche Ausnahmeerscheinung da in der Gegend. Der hat relativ schnell, wurde ihm der Hof seiner Eltern zu eng. Er ist der drittälteste. Also es gab einen älteren Bruder, dann noch eine Schwester und dann kam er und dann kamen nochmal zwei. Und mein Vater ist mit 17 zu Siemens gegangen nach München, um dort, also er hat Elektriker gelernt und ist, um dort von dort aus versendet zu werden in die ganze Welt, und war dann Telex-Kabelverleger, also Fernschreiberkabel, und war für Starkstrominstallation, glaube ich, zuständig. Überall in Afrika, in Südamerika, war lange in Nigeria, in Algerien, in Venezuela. Genau, und ist auf der ganzen Welt unterwegs gewesen und war eben zwischendurch immer wieder mal in Berlin bei Siemens und hat in Siemensstadt gewohnt. Und dann, jetzt wird's kompliziert, seine Schwester war zwischenzeitlich dann schon nach München gezogen und ihre Nachbarin war die Cousine meiner Oma, also der Mutter meiner Mutter.
Okay.
Und diese Nachbarin hat dann irgendwann gesagt, dein Bruder, also mein Vater, der ist ja in Berlin, kann der nicht da mal in der Wohnung, da gibt's irgendwelche Probleme mit der Elektronik, aber da mal nachschauen kann. Und da hat er meine Mutter kennengelernt. Und dann haben die sich verliebt, dann ist er aber wieder nach Venezuela und dann ist meine Mutter nach Venezuela ziemlich auf eigene Faust, ohne ihm so richtig Bescheid zu sagen, nach.
Man trifft sich da schon irgendwie. Genau, ich meine, kein Handy, ne?
Caracas also ist nicht so groß. Genau. Und dann haben sie sich da anscheinend irgendwie getroffen und waren dann ziemlich lange zusammen dort und sind dann nach München gegangen und dann wurde meine Mutter schwanger mit mir und dann war die große Frage, ich glaube, mein Vater danach hätte was auf den Bahamas gehabt. Und dann hat meine Mutter aber gesagt, wie schön wäre es doch, denn wenn wir in Österreich auf dem Land wären und du kannst doch quasi das Erbteil früher antreten oder deine Eltern können dir ein bisschen, meine Großeltern haben ihm dann quasi sein Erbe früher ausbezahlt in Baumaterialien, um dann das Haus auf dem Grund, dieser Hube, wie man bei uns sagt, auf der Hurben, also auf dem Bauernhof zu bauen, hat mein Vater dann ein Haus gebaut mit meiner Mutter. Naja, und jetzt muss meine Mutter das aushalten, dass ich das jetzt sage, sie hat es dann bald nicht mehr ausgehalten und das war dann doch romantischer, ihre Vorstellung vom Landleben. Daraufhin hat sie dann irgendwann meine Schwester mich wieder eingepackt und ist zurück nach Berlin.
Aber interessanterweise hat er es, glaube ich, also lebt er da noch? Weil er ist er zumindest in, ist ja nee, interessant
er ist da
auch, ne, dass
für
er,
immer dann. Ja.
Wie abgefahren, dass er dann...
Er ist dann Qualitätsprüfer bei Bauknecht geworden und hat es dann auch bis zur Pensionierung gemacht, war da der große Star in der Fertigungshalle. Alle Damen in der Konstruktion fanden ihn großartig. Er sagt bis heute, es war sehr schön, er musste sich nicht wirklich anstrengen, hat einfach nur geguckt, ob die Motoren da funktionieren mit so einem Phasenprüfer und ansonsten hat er Witze gemacht und fand es toll. Mein Vater hat, das muss man schon sagen, das ist wirklich ein sehr besonderer Mensch, finde ich, vor allem für diese Gegend und auch für unsere Zeit, weil er hat eine sehr angenehme Art, keinen Ehrgeiz zu haben. Also für ihn war es klar, Arbeit ist eigentlich dazu da, dass man so schnell wie möglich damit fertig wird, dass man dann wieder Zeit hat, auf den Berg zu gehen oder Fahrrad zu fahren und seine Ruhe zu haben von diesem ganzen Quatsch. Und auf der Arbeit sollen die Kolleginnen und Kollegen sehr nett sein, ansonsten interessiert sie ihn auch nicht. Deswegen war er auch in Afrika, weil er einfach Afrika interessant fand. Ich glaube, dass ihm Stromkabel ziemlich wurscht waren.
Ich glaube, ganz ehrlich, dass ihr einen Podcast zusammen machen solltet. Nein, das meine ich ernst. Und sei es, dass er erstmal nur auf 4 Episoden angelegt ist oder so.
Da ist mein Vater aber auch wieder so bescheiden, der möchte, glaube ich, gar
nicht. Ja, dann musst du ihn da irgendwie reinquatschen. Es geht ja nicht darum, dass es gleich um Ruhm und so geht, sondern einfach, das, was du über ihn erzählst, macht ihn für mich so interessant.
Ja.
Und ich glaube, dass er als Vertreter seiner Generation einerseits, aber auch als jemand, der so um die Welt und so neugierig und so hungrig ist, aber auch offenbar dann so einen angenehmen moralischen Kompass in sich trägt, der so nachvollziehbar ist und so fair. Also finde ich immer interessant, auch wenn man so Generationen zusammenbringt, die so unterschiedlich sind und was er für Geschichten erzählen kann.
Ich fahre übermorgen spiele ich ein Konzert in meinem Heimatort. Ich werde ihn fragen.
Nein, wirklich.
Ja.
Und ihr könnt es ja erstmal probieren. Und wenn ihr, du hast ja Equipment.
Ja.
Und wenn ihr merkt, das ist nix, dann könnt ihr es ja wieder
wirklich
löschen.
Wirklich eine gute Idee.
Okay, Musik. Roxette hast du mitgebracht.
Ja.
Da sind wir wieder bei der heute vielleicht von einigen als ironisch empfundenen Musik, aber eigentlich ist es ein guter Song, Joyride.
Ja, es ist einer der besten Songs der Welt.
Und was verbindest du damit?
Das war so ein bisschen meine erste musikalische Liebe, glaube ich. Mein Cousin hat mich musikalisch sehr geprägt, der ist 2 Jahre älter, der hat mich an Guns N' Roses und Aerosmith rangebracht und auch an Nirvana, die dann mein Leben verändert haben. Aber er hat mich vor allem auch an Roxette rangebracht und die Look Sharp war, glaube ich, seine Lieblingsplatte. Und dann weiß ich noch, als ich meine erste Stereoanlage hatte, bin ich zu City Music am Kudamm gegangen und habe mir die damals neu erschienene Greatest Hits von Roxette geholt. Und da war eben Joyride das erste Lied drauf und ich dachte nur so, oh, Das will ich von Musik. Was da textlich passiert, was da musikalisch passiert, diese wunderschönen Melodien, diese tollen Stimmen und dass wirklich alle 30 Sekunden was Neues passiert. Dieses Lied ist perfekt. Hello, you fool, I love you. Come on, join the ride. I hit the road out of nowhere. Had to jump in my car. Be a rider in a love game. Following the stars. Don't need a book of wisdom. I get no money talk.
Der Schauspieler, Musiker, Sprecher Robert Stadlober ist heute hier zu Gast. Jetzt haben wir Rockside gehört. Hast du noch alte Musik oder hast du die total digitalisiert?
Nein,
oder gibt
um
es die noch
Willen,
haptisch?
Also, das finde ich ja das Traurigste, was es überhaupt auf der
was,
Welt
was,
gibt.
Was, wirklich?
Nein, ich habe es auch digital natürlich. Was heißt, ich hab ein Handy, da kann ich mir auch alle möglichen Zeug hören, aber zu Hause höre ich alles auf Platte natürlich. Also viele Sachen auf CD, weil es ja leider ein paar Jahre gab, in denen wenig Platten produziert wurden. Aber ich habe eine sehr, sehr große, umfangreiche Vinylsammlung.
Warum auch meine CDs habe ich auch noch alle. Warum ist dir das so wichtig, dass du, das hast du fast so verächtlich gesagt. Sagt nach dem Motto, ja natürlich,
es geht. Na, weil zur Musik gehört das Cover dazu, das ist ein Artefakt, man muss das in der Hand haben, man muss das riechen, wenn man das aufmacht. Das Vinyl, es gibt kaum einen schöneren Geruch auf der Welt als eine neu ausgepackte Platte. Und die aufzulegen, dass es eine A- und eine B-Seite gibt, eine Reihenfolge, die sie sich ausgedacht haben, welche beknackten Fotos sie ausgesucht haben fürs Cover, was da für kleine Informationen überall draufstehen, das ist für mich, das gehört einfach alles mit dazu. Ich kann das... Kann das nicht ohne.
Es geht ja
ganz vielen Menschen. Man vergisst es ja auch. Platten vergesse ich nicht, die stehen zu Hause rum. Aber was ich mir irgendwie aus meiner Streaming-Liste gemerkt habe von vor 3 Jahren, das kommt dann irgendwann wieder und denke ich so, ach stimmt, die Platte fand ich ja total gut. Warum hätte ich mir mal auf Vinyl kaufen sollen? Hätte ich komplett vergessen.
Hat es nicht auch was damit zu tun, dass die Auswahl einfach eine andere war? Also auf mich bezogen, ich habe auch früh angefangen, mein Geld in Musik zu investieren, wenn man so will. Mm. Das führte eben auch dazu, dass wenn ich Geld hatte und nicht an die Platten oder dann irgendwann CDs rangekommen bin, die ich wollte, dass ich mir dann die gekauft habe, die ich mir leisten
konnte.
Natürlich,
ja, ich auch.
Und die ich dann einfach aber auch von vorne bis hinten gehört habe, um auf die Art und Weise, das klingt jetzt so ein bisschen idealisierend, aber ich fand es jetzt rückblickend einen interessanten Prozess, richtig Musik mit Musik zusammengekommen zu sein oder dass mir Musik begegnet ist, die mir sonst eben nicht begegnet wäre. Und so habe ich wie so eine, weiß ich nicht, Muskulatur.
Man lernt auf jeden
Fall
hören.
Genau, man lernt richtig hören.
Man lernt hören und man kann auch Platten, die ich mit 18 nicht verstanden habe, kann ich jetzt hören und verstehe sie ganz anders, weil ich eben zwischendurch noch andere Sachen gehört habe. Auf jeden Fall. Und früher fand man dann ein Lied gut und hat sich dabei dann die anderen 10 auch schön gehört, weil es hat 34,50 Mark gekostet, diese knackte CD.
Ich weiß.
Oder 37,80 Mark oder so.
Genau,
irre Preise.
Genau, wirklich irre Preise.
Deswegen kann ich das auch nicht weggeben. Ich hab 2000 CDs zu Hause rumstehen. Was das für Geld ist,
ich
das kann
weiß.
Ich ja nicht auf die Straße schmeißen.
Ich weiß, aber sie stehen einfach so, sie stehen so. Ich habe sie ganz lange noch in so Regalen gehabt.
Ich habe mir bei eBay einen sehr tollen CD-Player, weil da gibt es tatsächlich auch Unterschiede gekauft, von Marantz, ein super Audio-CD-Player, sehr günstig, weil die meisten Leute sich nicht mehr für CDs interessieren und ich höre auf CDs auf einmal Sachen, die ich früher in meinem schrottigen CD-Player nicht gehört habe.
Ah, interessant.
Das macht Spaß. Ich habe auch ein ganz tolles Tape-Deck mir letztens gekauft und zwar gibt es von Braun die Studioserie, die Dieter Rams
designt. Die sieht ja auch noch richtig schön an. Ja, wollte ich
genau,
sagen.
Die anderen Komponenten sind unfassbar teuer. Aber das Tape-Deck hat nur 150 Euro gekostet. Und da gleitet das so ein Schubfach raus und du legst das Tape horizontal rein, es ist beleuchtet
toll,
und dann schiebst du es wieder zu.
Toll, toll, toll.
Ja, und da habe ich jetzt, ich habe tatsächlich für die Tour, die ich mit Tucholsky jetzt gemacht habe, habe ich Kassettensingles selber auf diesem Ding aufgenommen. Also von unserer Platte halt 4 Lieder und dann noch 3 Non-Album-Tracks und habe diese Kassetten selber damit aufgenommen. Es hat so eine tolle Qualität und es ist einfach nur eine Kassette.
Du hast Geige gelernt zuerst.
Ja.
Auf wessen Wunsch hin?
Auf meinen. Mein Klassenlehrer hat mich ein bisschen beeinflusst. Er hat mir ein Buch über Wolfgang Amadeus Mozart gegeben und da dachte ich mir, das kann ja nicht wahr sein. Der hat schon mit 5 Jahren ganz Europa bereist mit seiner Fiedel. Sowas Ähnliches müsste ich doch auch hinkriegen.
Und gut, dann, ja, ich sehe schon, dann müssen wir noch weiter zurück bei dir, weil das alles so früh schon losging. Ja. Du hast ja die ersten Jahre deines Lebens mit deiner, ich glaube, 2 Jahre jüngeren Schwester.
Genau.
Auf diesem Bergbauernhof. Ist das zu idealisieren?
Nee, das ist ein Bergbauernhof.
Das heißt aber auch, der steht dann da allein, da ist jetzt nicht, da sind jetzt nicht 5, 6 Häuser nebenan, nee, sondern...
Der nächste Nachbar ist so, ja, über 1 Kilometer entfernt. Also man muss schon ein Stück laufen, bis man bei den Zorsas ist.
Und wenn man, die Zorsas, haben sie mal ein Ei?
Genau.
Und wenn man aus einem der Fenster guckt, kann man ganz weit ins Tal sehen oder
ja,
wie?
Ja, man kann vor allem aus den Fenstern, aus dem Küchenfenster schaut man auf einen sehr, sehr schönen Berg, den Greim, der eingerahmt ist in so einem Tal, unserem Tal eben, wo wir relativ weit oben sind und du guckst in dieses Tal rein und in der Mitte ist dieser Berg, der eine Rinne hat, wo das ganze Jahr über Schnee drin liegt. Im Winter ist er beschneit, im Sommer ist er dann doch auch grün und der Himmel darüber ist jeden Tag anders. Und ich habe im Lockdown, habe ich jeden Tag ein Foto davon gemacht und auf Instagram gepostet, dass Barbara Schnitzler, die Schauspielerin, die war so neidisch, dass sie irgendwann gesagt hat, wenn diese Grenzen wieder aufgehen, das Erste, was ich mache, ist, ich komme zu dir. Das kann ja nicht wahr sein, dass du jeden Tag dieses Foto da reinpostest. Das ist echt gemein.
Also da, um das vorwegzunehmen, du hattest da gerade deinen Vater besucht oder deine ganze Familie hatte ihn besucht, ne? Ich glaube, warst du nicht sogar mit deinen Töchtern da?
Ja, wir waren alle da. Nee, meine Frau war ziemlich, die hat ein ganz gutes Gespür gehabt. Ich habe, glaube ich, 2 Tage vorher noch im Valentinsstüberl in der Weserstraße so eine Performance gemacht, in einer voll verrauchten Kneipe, wo alles
Berlin
gehustet haben, genau. Und dann, meine Mutter hat aber schon Tomatendosen gebunkert und meinte, es wird ganz schlimm und wir haben sie noch ausgelacht. Und dann weiß ich noch, dann stehe ich morgens unter der Dusche, unsere Tochter ist im Kindergarten und die Kleine liegt irgendwie im Bett. Und dann klopft meine Frau von außen und meint, ich habe gerade Nachrichten gehört im Radio, ich glaube, wir fahren heute Abend nach Österreich.
Oh.
So, was? Bist du bescheuert? Sie so, doch, ich glaube, das wird richtig, richtig schlimm. Meine Frau hat eine Tendenz dazu, viele Sachen erstmal negativ zu sehen, damit sie nicht negativ überrascht wird. Das ist ihre Strategie, die funktioniert nicht immer, aber da hatte sie recht und ich meinte so, okay, wenn du meinst, wir wollten eh übernächste Woche oder so, wären wir eh gefahren und dann sind wir halt ins Auto gesprungen am 15. März und am 16. März sind dann die Grenzen zugegangen und ab da waren wir dann auf dem Berg. Und dann... waren wir da bis in den Sommer. Das war toll, also es war wirklich eine ganz besondere Zeit. Das ist jetzt gemein für alle, für die es schrecklich war. Aber es war so, dass meine zweite Tochter dann dort laufen gelernt hat, auf der gleichen Wiese, auf der ich laufen gelernt habe. Ja.
Hat das eure Entscheidung beeinflusst, wieder nach Österreich zu ziehen?
Wir hatten erst überlegt, tatsächlich sogar, ob es auch was wäre, auf dem Land zu leben, da wo ich herkomme. Es war nämlich so, dass bei uns unten im Tal, muss man sagen, es gibt ein Manko, da geht eine Bundesstraße durch, die ist relativ laut, die hört man eigentlich im ganzen Tal. Aber weil ja Lockdown war, fuhren keine Autos und auf einmal dachte ich so, Mann, ist das schön hier bei uns. Herrlich, als dann irgendwann die Autos wieder anfingen, habe ich gemerkt, dass es auch Sachen gibt, die nicht so schön sind. Mhm. Und auch als ich sehr viel Zeit mit meinen Dorfmitbewohnerinnen verbracht habe, habe ich auch gemerkt, dass es auch ganz schön anstrengend ist, in so einer kleinen Community zu sein. Man muss sich dann doch sehr auf verschiedene Lebensentwürfe einlassen, die jetzt nicht so nah an dem meinigen dran sind. Aber es war schon klar, dass ich eine Serie in Österreich drehe, die dann auf den Herbst verschoben wurde und dass das so unser Testballon wird, weil das in Wien gedreht wird, weil ich wollte eigentlich immer schon wieder nach Wien zurück. So, das war mein großer Wunsch und dann habe ich meine Familie so ein bisschen überredet, wir können uns das dann in diesen paar Wochen, die ich da drehen muss, oder Monate waren es, 3 Monate sowieso, einfach mal angucken. Und dann hatten wir eine sehr schöne Doppelhaushälfte gemietet bekommen vom österreichischen Rundfunk, in der wir gewohnt haben.
So macht der RBB das auch immer.
Ja, genau. Im 18. Bezirk, sehr schön, direkt an den Weinbergen. Ja, und da habe ich dann es geschafft, meine Familie zu überzeugen. Aber es war eigentlich schon klar, dass unser Haus in der Kasernenallee, in dem wir gewohnt haben, verkauft wird an den Investor, dass da keine große Zukunft mehr hat und anstrengend wird. Also klar, die können uns nicht rausschmeißen so richtig, aber die meisten Berliner wissen, was das bedeutet, wenn das Haus verkauft wird. Da hatten wir keinen Bock drauf. Wir wussten noch nicht, wo man sonst noch hinziehen soll. Ich fand ohnehin, dass alles sehr voll wurde. Wir haben auf die Geburtsurkunde unserer zweiten Tochter über 4 Monate gewartet. Das sind alles Sachen, die sind mir ziemlich auf den Senkel gegangen. Und eben, wie gesagt, ich wollte einfach wieder nach Wien, weil ich diese Stadt sehr, sehr liebe. Und immer gesagt habe, im Alter gehe ich zurück nach Wien. Und jetzt hat das Alter begonnen.
Ja, in deiner Zeitrechnung kommt das ja ungefähr hin. Der doppelt so schnell lebt. Ich freue mich im Übrigen auch. Es gibt bestimmt Leute unter Ihnen, ich sage das ganz wertneutral, die diesen Podcast als Gespräch in doppelter Geschwindigkeit hören oder 1,5 mal viel Spaß. Das wird diesmal überhaupt nicht möglich sein.
Weil ich so schnell rede.
Ja, weil du so schnell redest. Ja, also es ist nein, lass es dabei. Es ist, ja. Es ist ja nachvollziehbar und verständlich. So, die Lassie Singers spielen wir jetzt mit Uneingeladene Gefühle.
Ja.
Warum dieses Lied?
Zu meinem, ich glaube, es war mein 13. oder war es mein 14. Geburtstag, hat mein Vater mir zum Geburtstag geschenkt, ich darf mir im örtlichen Elektronikfachgeschäft 2 CDs aussuchen. Eine CD davon war Hotel Hotel von den Lassie Singers, das andere war Okay Computer von Radiohead. Geblieben in meinem Leben ist die Band Lassie Singers und Christiane Rösinger. Man muss dazu sagen, dass ich davor eine Band in Berlin hatte, so eine Schülerband mit meinem Freund Anton und meinem Freund Rolf zusammen. Und der Vater von Anton hatte zwei Lassie Singers Platten im Schrank stehen. Und die haben wir immer gehört und die haben uns so Mut gemacht, weil unsere Musik war wirklich unerträglich. Aber wir dachten, so rumpelig, charmant wie die Lassie Singers, kriegen wir es vielleicht dann in ein paar Wochen doch auch noch hin. Ja. Und genau, deswegen habe ich dieses Lied ausgewählt. Es ist mir sehr nah.
Gestern ging's dir noch wunderbar. Keine Ahnung, warum's geschah. Doch auf einmal waren sie da.
Robert Stadlober ist hier zu Gast. Die ersten 5 oder 6 Jahre hast du dann eben in den Bergen verbracht.
Ja.
Dann haben sich deine Eltern getrennt und du hast es vorhin schon angedeutet, deine Mutter ist mit deiner Schwester und dir gemeinsam nach West-Berlin gegangen,
ja,
wo wahrscheinlich ihre Familie noch wohnte oder wo sie herkam?
Ja, schon. Nee, aber wir sind nach Zehlendorf tatsächlich. Nach Zehlendorf Mitte, weil damals die Alliierten begannen abzuziehen. Wir haben zuerst bei Freunden von meiner Mutter gewohnt in der Riemeisterstraße in Zehlendorf in einem Zimmer zusammen. Das war ziemlich weird. Und dann war die Wende und dann fingen die Amerikaner an abzuziehen und in den ehemaligen Soldatensiedlungen wurden immer mehr Wohnungen frei und dann wurde was gebaut in so einer Siedlung und da hat meine Mutter irgendwie es geschafft, da ranzukommen, relativ günstig mit einem kleinen Garten. Auf dem Kastanienhof heißt es. Das ist tatsächlich mitten in Zehlendorf Mitte. Da haben wir dann gewohnt.
Zehlendorf, für die Menschen, die Berlin nicht so gut kennen, ist nicht das wilde Berlin, ist nicht, nee, Kreuzberg, sind keine bepissten Matratzen oder so, sondern eher netter, schöner.
Ja.
Deswegen wird der Kulturschock trotzdem groß gewesen sein.
Ja, der war ziemlich groß. Ich war sehr dagegen, in Berlin zu sein. Ich fand es immer schön, Berlin zu besuchen irgendwie. Mein Onkel fand ich faszinierend, der war Architekt und hat in Steglitz gewohnt. So, das waren alles Sachen, die ich toll fand. Aber ich wollte da nicht bleiben immer. Ich wollte schon zurück in den Wald. So, und
wirklich? Also ja. Das bedeutet ja auch, ich habe mir überlegt, in Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch, wo kommt denn eigentlich Fantasie her? Ja, ja. Also ist das so ein Bereich in den Gehirnen, in den Köpfen, oder ist das was wachgeküsst wird, was ausgebaut wird, was man selbst trainieren kann und so, weil du ja auch jemand bist, der viel, viel Fantasie hat.
Ja.
Du hattest ja als Kind gar nicht viele, viele Spielkameraden wahrscheinlich so nah bei dir, oder? In so einem kleinen Ort, wie ist das?
Da, wo ich herkomme? Nein, gar nicht, nö. Mein Cousin hatte ich eben, der mir dann auch Roxette näher gebracht hat, aber sonst gab es niemanden.
Und das bedeutet ja, wenn du sagst, du wolltest zurück in den Wald,
ja,
dass du das mit dir selbst möglicherweise gemacht hast.
Immer,
hast du,
ja. Ich habe mit mir selber gespielt die ganze Zeit, ich habe alles nachgespielt, was ich habe. Man muss dazu sagen, ich durfte nicht Fernsehen schauen, das war meinen Eltern sehr wichtig, die fanden Fernsehen doof. Oder für Kinder zumindest doof. Das heißt, ich habe sehr früh angefangen zu lesen und ich habe unglaublich viel gelesen und habe das alles.
Was heißt früh angefangen zu lesen?
Mit 4.
Mit 4?
Ja. Also meine Eltern hatten richtig Angst, so dass mit mir irgendwas nicht stimmt und haben auch versucht, das ein bisschen zu verhindern. Aber sie konnten vieles anderes verhindern, aber das Lesen konnten sie nicht verhindern. Das wollte ich einfach unglaublich gerne.
Hast du meinen James Joyce irgendwo gefunden? Guck doch mal bei Robert im Zimmer.
Gibt's tatsächlich eine lustige Geschichte. Ich habe mir auf dem Fetzenmarkt, den Trödelmarkt bei uns im Dorf, habe ich mir eine alte Ausgabe von Lederstrumpf von Farimer Cooper gekauft. Und dann musste ich den Freunden von meinem Vater immer beweisen, dass ich schon lesen kann. Mit 5 oder so habe ich denen halt die ersten 10 Seiten Lederstrumpf vorgelesen. Und die fanden es natürlich wahnsinnig lustig, wie so ein Zirkusclown bin ich da aufgetreten. Ja, aber dann war es halt so eben im Wald. Ich hab mich sehr für die für Abenteuerliteratur, vor allem Indianer, First Nations sagt man jetzt, interessiert. Kai Mai gelesen ganz viel und so und bin dann durch den Wald gelaufen und habe das alles nachgespielt. Das war mein, ich brauchte keine Spielkammer. Ich habe die alle gesehen, die waren ja alle da. Es waren sehr viele Leute um mich rum, immer im Wald.
Hast du irgendwann Geschichten geschrieben?
Ja, ziemlich bald schon habe ich so kleine Vokabelhefte immer vollgeschrieben mit Zeugs.
Und kennst du dich gut aus im Wald?
Ja, ich kenne mich sehr gut aus im Wald. Ich kann gut im Wald sein. Ich kann auch im Wald schlafen und mehrere Tage im Wald sein. Ohne.
Hast du das mal gemacht?
Probleme. Ja, oft. Ich mache das auch. Das ist auch interessant. Ich dachte früher immer, das darf man nicht, aber man darf es eigentlich. Man darf halt nur nichts kaputt machen. Und ich schlafe wahnsinnig gerne beim Bergsteigen auch unter freiem Himmel. Das ist toll. Also und alleine vor allem. Ich gehe am liebsten alleine. Sollte man nicht machen, nicht nachmachen, alleine auf dem Berg. Gar keine gute Idee, aber ich mache es sehr gerne.
Gut, ich habe es mir einfach gerade vorgestellt. Wie lange ist man denn unterwegs? 2 Tage? Also bist du dann 2 Tage weg oder 3 Tage?
Ja,
oder
sowas. Ja, nicht länger.
Du nimmst den Rucksack mit, da ist so ein bisschen Wasser drin, da ist auch Nahrung und so. Es gibt ja auch Hütten, genau. Es gibt auch
Hütten, da kann man dann hingehen. Man kann auch auf Hütten übernachten. Aber wenn die Nacht blau ist und der Himmel groß und weit, dann kann man sich auch irgendwo hinlegen und dort schlafen.
Warum denke ich sofort an Zecken? Das ist furchtbar. Hattest du
mal? Ja, die gibt's. Ja. Die gibt's auf jeden Fall.
Aber ich möchte so nicht sein.
Angst vor Zecken. Ich habe absurderweise, ich habe mein Leben lang nie Zecken gehabt, bis vor 2 oder 3 Jahren. Ich habe nie eine Zecke erwischt. Mein Cousin, von dem ich schon gesprochen habe, der brauchte den Wald nur angucken, hatte sofort 7 Zecken im Gesicht, so ungefähr.
Oh Gott.
Ich habe nie eine Zecke gehabt. Und das erste Mal hatte ich eine Zecke in Koblenz vor irgendwie 6 Jahren oder so. Da dachte ich, was ist denn das? Irgendwie hatte so am Bein auf so einen Hobel und dann habe ich gecheckt, aha, das ist eine Zecke. Verstehe. Und letztes Jahr hatte ich tatsächlich mal Borreliose, das war auch sehr unangenehm.
Hat man das nicht dann immer, für immer?
Ja, ich glaube, ich habe dann so eine Antibiotikatherapie gemacht, die das angeblich möglicherweise abgetötet hat. Ich weiß es nicht. Man kann das wahrscheinlich testen lassen. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ich hoffe, dass ich es nicht für immer habe.
Okay. Also schlafen Sie häufiger in Wäldern, aber suchen Sie sich danach. Das ist im Übrigen das beste Argument für eine Partnerschaft heutzutage, finde ich, dass es jemanden gibt, der einem auf dem Rücken guckt nach einem Melanom oder Zecken.
Wo die Zecken so hinkommen, das kann auch interessant werden, dann, wenn man
nichts
gefunden hat. Absolut,
zumal Sie gerne wirklich genau diese Bereiche des Körpers bevorzugen. Schauen Sie bitte mal wieder in Ihren Schambereich. Oder lassen Sie jemand anders schauen. Gut, All I Need Is Everything. Damit feiern wir sozusagen Bergfest unseres Gesprächs und laufen auf die Gegenwart inhaltlich, versprochen.
Ja.
Warum hast du diesen Song ausgesucht?
Weil das tatsächlich so ist, All I Need Is Everything, weil ich das als Weltumarmung empfinde. Ich habe mein ganzes Leben immer das Gefühl gehabt, dass ich alles und noch mehr und sofort und so intensiv wie möglich haben will. Und ich finde das einen sehr schönen Widerspruch, der aber poetisch das ausdrückt, was ich empfinde. Alles, was ich eigentlich brauche, wäre alles.
Radio 1. Hörbar Brust.
Der Schauspieler und Sprecher und Musiker und Podcast-Moderator, habe ich gerade auch erfahren.
Ja, so ein bisschen.
Robert Stadlober ist zu Gast. Und bevor es hier weitergeht im Gespräch, möchte ich in eigener Sache auf etwas verweisen. Hätten Sie nicht Lust, mal bei einer Hörbar Brust dabei zu sein? Das geht sozusagen ausnahmsweise. Der RBB veranstaltet das House of Podcast mit, der Name sagt es schon, verschiedenen Podcasts, die Sie live vor Ort erleben können. Wir werden eine Hörbar Rust vor Publikum aufzeichnen am 1. September, das ist ein Sonntag von 16 bis 18 Uhr in Berlin. Zu Gast ist, und darüber freue ich mich sehr, die tolle Moderatorin und Journalistin Anne Will. Wo genau und wie genau und was es mit dem House of Podcast auf sich hat, all das erfahren Sie unter rbb-online.de. House of Podcast. House of Podcast klingt so wie New York in den 80ern, Robert. Yeah. So dieses, da gab es auch so House of Düdelüt und sie haben dann so gegeneinander getanzt und so, ne?
Genau.
Und gerappt.
House of Flying Daggers, das ist glaube ich ein asiatischer Kampffilm, aber auch nicht schlecht.
So ähnlich stelle ich mir das mit Anna auch vor. Dass wir so aneinander vorbei, so battlen in unseren, genau.
Mit Ninja-Sternen, gedanklichen Ninja-Sternen bewerfen.
Wer stellt die beste Frage? Oh, verrückt, genau. Gut, und zu unserem Gespräch jetzt, also ich weiß ja nicht, ob Sie jetzt erst eingeschaltet haben oder jetzt zufällig hier gelandet sind oder schon die ganze Zeit dabei waren, das würde mich natürlich sehr freuen, damit wir das Aktuelle, das dir ja wirklich sehr, sehr am Herzen liegt, nicht zu klein fahren, packen wir das einfach jetzt schon ins Gespräch, dann haben wir das hinter uns.
Okay, sehr gut.
Und können uns anschließend auf diese ganzen anderen Geschichten, die großen und die kleinen, konzentrieren. Also zuerst Herr Tucholsky, der ist ja eben schon kurz aufgetaucht, als du sagtest, dass du mit ihm getourt seist.
Ja.
Was natürlich nicht wirklich geht, weil er ja schon tot ist.
Ja.
Aber seine Gedanken, Gott sei Dank, die leben sehr.
Ja.
Du hast ein Buch herausgebracht und vorher war es ein Album. Erzähl mal.
Genau, es ist ein Buch und Album korrespondieren sehr gut miteinander. Es war tatsächlich ein Bühnenprogramm, ursprünglich nur als Gedanke. Und dann war aber dieses, sollte eine einmalige Aufführung sein. weil mich jemand gefragt hat, ob ich eben einen Tucholsky-Abend machen möchte. Das war tatsächlich ein bisschen, um mich reinzuwaschen von dem Wahnsinn, den ich gemacht habe, als ich einen Film gemacht habe, der nennt sich Führer und Verführer, wo ich Josef Goebbels spiele. Und irgendwie musste ich aus dem Irrsinn wieder rauskommen.
Dazu kommen wir auch gleich, denn dieser Film startet demnächst.
Genau, aber da habe ich dann im Herbst danach, nach den Dreharbeiten, dieses besagte Tucholsky-Programm gestalten sollen und habe dann gedacht, naja, nachdem ich ja diese Vertonung von Stefan Heim-Gedichten gemacht habe, vielleicht gelingt mir das auch mit ein oder zwei Gedichten von Tucholsky und dann suche ich mir noch ein paar längere Lesepassagen aus und dann wird es ein lustiger Abend. Dann hatte ich mir aber eine neue Gitarre gekauft und auf einmal waren es sehr, sehr viele Lieder und der Abend wurde für mich auch interessant, weil ich auf einmal ganz viele Seiten an Tucholsky entdeckt habe, die mich total gut durch diese unsere jetzige Zeit bringen, weil da viele Ansätze für ein Herangehen an die Widerstände und Verwerfung des Alltags gibt, die ich gar nicht so vermutet hatte. Genau, und dann war dieser Abend in Stuttgart. Stuttgart, weiß man ja, ist jetzt eher ein konservatives Pflaster und da waren sehr viele Menschen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt immer sich mit den Gedanken beschäftigen, mit denen ich mich beschäftige, aber die sind total mitgenommen worden davon und wir sind alle da aus diesem Abend mit so einer unglaublich schönen, melancholischen Zufriedenheit rausgegangen. Und dann dachte ich, da mache ich eine Platte draus. Und dann habe ich eine Platte angefangen zu machen und dachte, die Texte möchte ich aber trotzdem irgendwie auch auf Papier haben und wollte eigentlich so eine kleine CD machen mit einem Büchlein, was da dran geklebt ist, was man dann zum Beispiel bei Dussmann oder was weiß ich, in irgendeinem Buchladen auf der Theke liegen haben kann. Das nimmt man dann noch mit für Oma Erna, der kleine antifaschistische Reader für Weihnachten oder sowas. Und das ging dann aber wegen Buchpreisbindung nicht und steuerliche Probleme, keine Ahnung, ich habe es nicht verstanden, aber zumindest haben die dann gesagt, du musst zwei verschiedene Produkte machen. Und dann habe ich überlegt, wo mache ich das? Der beste Verlag der Welt sitzt in Berlin im Mehringhof, der Verbrecherverlag. Und dann habe ich Christine und Jörg gefragt, ob sie sich das vorstellen können und die haben sofort ja gesagt tatsächlich. Und dann habe ich gedacht, die Platte, ich habe ja selber auch ein Plattenlabel, aber die Platte muss irgendwie in Berlin erscheinen. Eines der besten Labels der Welt sitzt auch in Berlin, Staatsakt. Und dann habe ich Maurice Summ gefragt und der hat gesagt, muss ich mir überlegen, ich habe richtig viel zu tun. Und dann hat er mich am 1. Januar diesen Jahres angerufen und hat gesagt, ich habe jetzt an Silvester deine Platte gehört. Das machen wir, das muss sein. So, genau. Und jetzt ist es so, dass das Buch gerade erschienen ist und die Platte kommt Ende August. Und dann fahre ich damit durch die deutschsprachigen Provinzen.
Apropos kurze Side Note, du bist der erste Österreicher, der hier zu Gast ist,
ja,
der sagt, er sei zweisprachig aufgewachsen.
Ja, bin ich auch. Also ja, dadurch, dass meine Mutter eben aus Berlin kommt, habe ich meine Mutter immer deutsch-berlinerisch sprechen hören. Mein Vater spricht steirisch und ich habe mit meiner Mutter deutsch gesprochen, mit meinem Vater steirisch. Es ist natürlich alles irgendwie deutsch, aber ich kann beide Dialekte.
Ich fand es einfach interessant, denn es stimmt ja, es stimmt ja. Es ist ja ein anderer Dialekt und es ist im Grunde eine andere, also ein Westberliner muss jemanden aus der Steiermark nicht unbedingt verstehen und umgekehrt
Nein,
auch nicht.
Also meine Omas, es war immer sehr interessant, wenn die miteinander gesprochen haben. Die haben sich, glaube ich, beide gegenseitig überhaupt nicht verstanden, aber tagelang durchgequatscht.
Deswegen hat es so lange gedauert, weil sie sich einfach nicht verstanden haben. So, ich suche hier gerade nach einem Zitat, das mir sehr gefallen hat. Hier haben wir es so. Ich möchte an dieser Stelle dich zitieren.
Ah ja?
Ja, in der Badischen Zeitung hast du auf diesen Tucholsky-Abend angesprochen, etwas über ihn gesagt, was ich so toll finde. Also das heißt, ihr findet dann sozusagen gleichzeitig hier in dieser Sendung statt. Ich könnte dich auch direkt fragen, aber ich finde dieses
Nein,
Zitat
ich kann
so schön.
Sicher nicht mehr so
es
schön.
Ist langes, erinnern, es ist ein langes Zitat.
Ich bin gespannt.
Faszinierend finde ich, verglichen mit anderen aus dieser Zeit, dass er sich mit keiner Seite gemein macht. Das ist ja auch schon mal, ne?
Ja,
also heutzutage.
Auch schwierig heutzutage
schon. Es ist alles so polarisierend.
Jeder
und,
hat sein Lager, ein falsches Wort, schon steht man vor der Tür.
Ist das scheiße. Und diese Themen sind so wichtig. Und ganz links und ganz rechts freuen sich so darüber, weil sie eigentlich gar keine PR machen müssen. Das erledigt sich so von selbst, ja? Gut. Er, nämlich Tucholsky, nimmt die Komplexität der Welt wahr und akzeptiert sie. Er beschreibt, wie verwirrend, komplex und ungerecht die Welt ist, aber auf eine ungemein bestärkende und freudvolle Weise. Auch schön.
Ja.
Vielleicht liegt darin, habe ich mir mal überlegt, der Sinn des Lebens, anhand dieser Widersprüchlichkeiten nicht verrückt zu werden. Also, dass man einfach das versteht und sich trotzdem freut.
Ja.
Vielleicht ist es so. Gut, er, Tucholsky, versucht nicht, einen ideologisch in eine Richtung zu schieben. Er beschreibt einen solidarischen Individualismus. Doppelpunkt. Jeder soll sein dürfen, wer er ist, aber offen bleiben, damit ein Leben gelingen kann. Der Schrecken der Welt ist nicht zu überwinden, aber das ist kein Grund aufzugeben.
Ja.
Wie schön. Also wie schön von euch beiden.
Ich merke eben auch, wie ich es vorhin beschrieben habe, mit diesem Programm komme ich auf Leute zu oder begegne Menschen, denen ich vorher vielleicht mit den Dingen, die ich gemacht habe, nicht begegnet wäre. Und ich merke, wie sehr sich alle, denen ich begegne, nach dem Gespräch, dem Austausch sehen. Und das ist für mich die Art, damit, glaube ich, zu versuchen umzugehen, mich selbst immer wieder anzuhalten, nicht in meiner kleinen Echokammer sitzen zu bleiben, sondern mich tatsächlich ehrlich dafür zu interessieren, wie es den anderen geht und nicht zu urteilen erstmal, sondern wirklich mir vorzustellen, dass diese Leute mit der gleichen Leidenschaft und der gleichen Sehnsucht an ihr Leben rangehen, wie ich an meins. Und das muss nicht deckungsgleich sein mit dem, was ich denke.
Sehr schön. Gut. Dieses Buch kann man kaufen. Es hat einen langen Titel und es ist ein schöner Titel. Wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut.
Ja.
Kurt Tucholsky, herausgegeben von Robert Stadelober,
ja,
der auch das Vorwort geschrieben hat und auch das Nachwort sozusagen. Ja. Und erschienen im Verbrecherverlag, kostet 20 Euro. Wir verlosen ein Exemplar.
Oh, sehr schön.
Also hoffe ich, dass wir...
Ja, auf jeden Fall. Ich kann auch mit Jörg sprechen, dass ihr noch mehr Exemplar verlosen
Jörg
könnt.
Soll ja Geld verdienen
das
mit seinem
stimmt.
kleinen Berliner ja. Verlag. Also insofern kaufen Sie es. Und es gibt noch Tucholsky-Abende, in denen du dann auch singst.
Ja, singe, lese, spreche und man kann auch danach mit mir über das sprechen, was wir gemeinsam erlebt haben. Das ist, glaube ich, das Besondere ein bisschen an dem Abend. Ich mache das zusammen mit meinem Freund Daniel Moheit, der spielt Akkordeon, ich spiele E-Gitarre und singe und spreche. Und wir gestalten ihn jeden Abend neu. Ich habe ja dieses Buch, das hat 130 Seiten, die lese ich nicht alle vor. Manchmal kommt drauf an, vielleicht schon. Aber wir passen uns immer so ein bisschen der Stimmung im Publikum an. Und die Lieder werden natürlich alle gespielt.
Sag mal ein paar Daten.
Am 11. September in Berlin im Renaissance-Theater. Am 12. in Halle im Literaturhaus. Am 13. in Leipzig im Haus des Buches. Dann bin ich, was ist denn hier so, Sendegebiet, in Dresden beim Literatur-Jetzt-Festival, wenn ich mich nicht alles täuscht, am 21. September.
Hast du ein tolles Gedächtnis. Auf den Philippinen werden wir auch gehört übrigens.
Ah ja, okay. Na, ich buche meine Touren selber, deswegen weiß ich immer ungefähr, wann was wo passiert.
Man kann das nachlesen auf Instagram und auf deiner Seite, wenn du sie aktualisiert hast.
www.robertstadlober.com. Die Daten sind schon drauf. Okay. Es kommen aber permanent neue hinzu. Also wir haben auch vor, im nächsten Jahr damit noch unterwegs zu sein. Und leider müssen wir alle feststellen, die Winde der Zeit drehen sich immer mehr in die Richtung, dass dieses Buch möglicherweise noch mehr Relevanz gewinnt.
Ja, aber da setzen wir jetzt noch einen drauf, dass ein Film auch leider an Wichtigkeit zunimmt oder das Thema, da kommen wir gleich drauf. Erstmal Musik jetzt zum Chips holen und kurz ausruhen.
Runterkommen. Was hören wir?
Es geht um die Liebe.
Ah, ja.
Joan as a Policewoman, eine wunderbare Sängerin. To be loved.
Ja. Ja, das ist von ihrem ersten Album und ich habe sie damals im Vorprogramm von Rufus Wainwright gesehen. Und zu der Zeit habe ich mich in meine jetzige Ehefrau verliebt. Und dann waren wir auf einem Konzert in der Volksbühne, sie alleine mit Klavier. Und das war sehr berührend. Meine Frau und ich, wir haben uns auch berührt während des Konzerts und auch danach. Und das ist so ein bisschen, die begleitet unsere Liebe. Und in dem Lied geht's auch tatsächlich um die Liebe in wunderschönen Worten. Deswegen habe ich dieses Lied ausgewählt.
I'm so happy to be loved.
Schönes Lied, eine schöne, tolle Künstlerin.
Das ist wahnsinnig sexy auch, das Lied, wirklich. Also Liebe kann ja auch sehr sexy sein und das beschreibt sie da sehr schön.
Ja, ich kriege da keinen Übergang. ich wollte nämlich darauf hinweisen oder hier mal so ein paar Namen reinschmeißen von Gesprächen, die Sie sich anhören können. Wir steuern ja, let's face it, auf so eine Sommerpause zu. Die ist noch nicht jetzt, machen Sie sich jetzt noch nicht verrückt, bitte, es ist alles gut, bitte gehen Sie weiter. Aber es wird diesen Sommer geben, in dem wir 7 Wochen fast nicht senden. Sie können das verkürzen, indem Sie am 1. September zum House of Podcast kommen. Ich habe es gerade erwähnt mit Anne Will. Aber ansonsten müssen Sie sich mit Aufzeichnungen vorlieb nehmen. Aber da sind so tolle Leute wie Dirk von Lozo, Thorsten Sträter, Danger Dan, Keschra Beros, Tobias Moretti, Merit Becker, Kim Frank, Karin Mioska, Reinhard May, Johann Lafer, also sehr, 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 sehr unterschiedliche Leute. Martin Wuttke, Querbeet, König Boris war auch schön. Also Sie können sich all diese Gespräche nochmal anhören. Und wer auch da war, Fritz Karl. Und Ich weiß noch, dass ich glaube, aber das war in dem anderen Podcast, den ich mache, Toast Hawaii, da hat er, wie sind wir drauf gekommen? Ich weiß nicht mehr, wie wir übers Essen sprachen und dann auf Hitler kamen. Vielleicht haben wir über vegetarisches Essen gesprochen, das weiß ich nicht. Aber er hat gesagt, dass Hitler ganz anders gesprochen hat. Also dass diese, dass dieses, was man so kann, was ich, dass das, dass er jetzt gerade, dass er es gerade gedreht hat, er war gerade, glaube ich, fertig mit den Dreharbeiten, hat von dem Film selbst gar nicht so viel erzählt. Und es ist offenbar kurz davor eben dieses Material aufgetaucht, dieses heimlich mitgeschnittene Material, in dem man hört, wie Adolf Hitler gesprochen hat, wenn er nicht
auf der Bühne stand.
Auf der Bühne stand, genau.
Ja.
Und das, entschuldige bitte, ich habe es jetzt etwas umständlich hergeleitet, denn so beginnt der Film Führer und Verführer, über den wir jetzt sprechen, in dem du Josef Goebbels, den damaligen Propagandaminister, verkörperst. Und dieser Film zeigt die Mechanismen, wie so viele Menschen, wie zahllose Menschen verführt werden konnten und dieser Propaganda des Nationalsozialismus auf den Leim gehen konnten.
Ja.
Und man hört am Anfang dieses Films noch, man hört diese Stimme.
Ja. Und es ist auch so, dass Fritz Kahl dann tatsächlich diesen Hitler so spielt, wie er wahrscheinlich außerhalb der Bühne war. Und man, finde ich, die Mechanismen noch viel genauer versteht. Es ist ja so, Adolf Hitler, wenn der jetzt die Großindustriellen alle angeschrien hätte, dann hätte er es, glaube ich, nicht so weit gebracht, wie er es gebracht hat. Also dieses ganze Land hinter sich zu vereinen und in diesen irrsinnig grausamen Abgrund mitzureißen, dazu musste man ja einige Leute auf seine Seite bekommen. Und das muss er anscheinend relativ diplomatisch gemacht haben und hat natürlich einfach anders gesprochen, als wir ihn jetzt kennen. Und das gilt ähnlich für Josef Goebbels. Und das Faszinierende an dem Film oder das, warum wir diesen Film gemacht haben, ist ja, dass alles audiovisuelle Material, was wir über die Zeit des NS-Staates haben, ging über Goebbels Schreibtisch oder wurde sogar von ihm inszeniert. Alles ist abgesegnet. Wir haben keine Außenperspektive darauf. Und die Grundannahme dieses Films ist eben, wir versuchen, die Bilder zu zeigen, die Goebbels uns intendiert nicht zeigen wollte. Und gleichzeitig zu zeigen, wie er die Bilder hergestellt hat, die wir jetzt als die Wahrheit immer noch wahrnehmen.
Aber es gibt ja ganz viel Archivmaterial, ne? Also das,
das sind ja alles Sachen, die er produziert
genau,
hat.
Genau, die also er die, abgesegnet hat. Und die
er inszeniert hat tatsächlich. Also da gibt's, also Goebbels ist ja der Erste eigentlich, der das erfindet, dass man die vorher getrennten Sphären Politik und Unterhaltung zusammenbringt. Vorher war es so, dass auf einem Marktplatz stand jemand auf einer Kiste und hat rumgeschrien, das war der Politiker und danach ist man ins Theater gegangen oder in einen Film oder so und das war was vollkommen anderes. Und er hat es geschafft, dass man quasi mit seinem Date in den Liebesfilm geht und danach die NSDAP wählen will, weil er subtil die politische Botschaft darin untergebracht hat. Und das hat natürlich viel mit unserer Zeit zu tun und wie Politik funktioniert, aber das hört ja bei der großen Politik nicht auf, das fängt ja bei Zahnpasta an. Also die Art und Weise, wie man eben ja Menschen dazu bringt, dass sie denken, eine freie Entscheidung getroffen zu haben, obwohl sie manipuliert worden sind. Und diese Mechanismen zeigen wir in diesem Film.
Ja, es ist die Schuld der Politik, beziehungsweise ich will so ein bisschen auf die Eigenverantwortung hinaus, ne? Und dass auch das sagt der Vorspann des Films, dass all diese Menschen auch selbst verantwortlich waren für das, was sie gemacht haben. Weil natürlich ist Propaganda dieses süße, schwere.
Genau. Ich glaube, dass tatsächlich der springende Punkt da ist, und das ist, hat, glaube ich, auch zu vielen Problemen in der Nachkriegsordnung in diesem Land geführt. Ich glaube, man kann verführt werden, man kann durch Propaganda zu Dingen angetrieben werden, die man eigentlich nicht tun möchte oder von denen man später weiß, dass sie moralisch falsch waren. Aber ich glaube, man hat dann die moralische Verantwortung, das auch zu sagen. Und das hat niemand getan. Man kann sagen, ja, wir wurden verführt, ja, wir haben als ganzes Volk, fast als ganzes Land das getan, abzüglich der Widerstandskämpfer, die in den KZs saßen. Und wir sind uns bewusst darüber, dass wir dahin gesteuert wurden, aber vor allem wissen wir, dass es schrecklich war und es tut uns leid. Und das hat in diesem Land sehr, sehr lange gebraucht, dass das jemand gesagt hat. In dem anderen Land, in dem ich geboren wurde, übrigens noch länger. Also da ist das Narrativ, dass wir das erste Opfer waren, immer noch sehr präsent.
Naja.
Ja.
Am 4. Juli jetzt wird es die Premiere des Films auf dem Filmfest in München geben. Und am 11. Juli kommt der Film dann in die Kinos, Führer und Verführer. Also Fritz Karl als Hitler, du als Josef Goebbels und die großartige Franziska Weiß als Magda Goebbels. Ihr drei tragt diesen Film und macht das Unerträgliche irgendwie dahingehend erträglich, dass man weiterguckt, dass man dranbleibt. Und was du da gemacht hast als Josef Goebbels, hat nicht nur mich beeindruckt, sondern auch deine Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben hier so einen kleinen Gruß aus der Küche.
Oh. Sag mal ehrlich, du hast aber schon einen Traumberuf, dass du einfach so sagen kannst, so, und jetzt hole ich mir einfach die coolsten Menschen der Welt einfach so in mein Studio und verbringe mit denen ein paar Stunden. Robert Stadlober, die liebsten Grüße bitte an ihn. Seit ich mich für Film interessiere, kannte ich den Namen Robert Stadlober und sein Gesicht. Und dann haben wir das erste Mal miteinander gearbeitet und ich war einfach nur jede Minute und jeden Tag beeindruckt. Menschlich und künstlerisch. Und Robert hat es geschafft, unter Schmerzen mit diesen wahnsinnigen Kontaktlinsen diesen Film zu spielen und Schweiß und Schminke und der ganze Dreck rinnt ihm in die Augen und dabei schmettert der Monologe, für die man im Theater ungelogen 2 Monate probt. Deswegen bin ich tatsächlich nach wie vor beeindruckt und war wahnsinnig dankbar, nur die Magda zu spielen. Robert ist der Schauspieler, der bei jedem Take super ist und es ist ihm egal, ob er gerade im Bild ist oder hinter der Kamera. Ein nur Anspielen gibt es nicht, weil er einfach immer da ist und seinem Gegenüber alles gibt. Und das hat mir so einen Spaß gemacht, meinen Beruf auszuüben. In diesem Sinne, euch viel Spaß im Studio und mein Gott, wäre ich gern dabei.
Die tolle Franziska Weiß. Ja, man kann sich das von außen schwer vorstellen. Ich habe mir dich angeguckt, natürlich, ich habe mir den Film angeschaut und mich auch ein bisschen drüber geärgert, dass ich gar nicht wusste, dass der Goebbels so spricht. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass der so diese Propagandasprech hat, aber der hat ja die Worte ganz mit so einem leichten rheinischen Dialekt noch.
Ich glaube, das muss man sich im Kino anschauen. Ich mache Goebbels nicht im Radio nach. Also das ist für mich eine Grenze, die auch für mich am Set, es war tatsächlich kathartisch und das waren 24 Tage, in denen wir das runtergerockt haben. Okay. Das war richtig anstrengend. Also wie du vielleicht auch gerade gemerkt hast, mich rührt das wahnsinnig, was Franziska da gesagt hat, weil es wirklich für mich so eine krasse Zeit war und ich finde es so schön, wie sie das gesehen hat und auch, ich kann das alles nur zurückgeben, was Franziska und was Fritz da gemacht haben und ausgehalten haben. Das ist unglaublich. Und diese Sprache, ja, also das war für mich der erste Knackpunkt, um diese Rolle für mich zu entwickeln oder zu verstehen. Das Interessante an Goebbels ist eben, in vielen Parodien kippen die Leute in so einem kölschen Singsang, es wird wahnsinnig gemütlich. Er kommt aber vom Niederrhein aus Rheine, das ist, da wird wesentlich härter gesprochen, der kommt aus einfachen Verhältnissen und er möchte seine Herkunft und permanent verschleiern. Und deswegen versucht er eigentlich seinem eigenen Ideal, dieses Nibelungendeutsch, des Bühnendeutschs gerecht zu werden.
Unglaublich. Aber er spricht wie eine Maschine. Also wie eine Maschine.
Ja, aber er kriegt diesen Dialekt nicht raus. Und daran arbeitet er sich die ganze Zeit ab. Das Gleiche gilt auch für seinen Körper. Der hat ja eine ziemliche Einschränkung, hat einen Klumpfuß gehabt und hat aber versucht, der Welt oder Deutschland dieses Idealbild des arischen, blonden, starken, willensstarken Menschen zu verkaufen und das dem wurde er selber in keinster Weise gerecht und die meisten anderen in der Führungsriege auch nicht. Und auch daran, da gibt's dann Berichte, wie er Leute anweist, langsamer zu laufen, wenn sie gefilmt werden, damit es aussieht, als wenn er der Schnellste wäre, obwohl er definitiv der Langsamste auf diesem Gang war, ja. Und das hat mich interessiert, so wie kann jemand seine Inszenierung so weit ziehen, dass das niemandem so richtig auffällt. Also es wussten natürlich Leute schon auch und es wurden auch Witze gemacht über ihn, aber er hat trotzdem diese Inszenierung immer weiter fortgeführt und Tagebücher geschrieben, die zur Veröffentlichung bestimmt waren mit dem Geld des Vorschusses, den er sich selber quasi vom Staat ausgezahlt hat, hat er sich seine Villa in Schwanwerder gekauft übrigens. Und in diesen Tagebüchern geht er seine eigene Inszenierung irgendwann auch unglaublich auf den Leim. Es gibt zum Beispiel die Episode, wo er diese berühmte Sportpalastrede hält, wo er die Frage nach dem totalen Krieg stellt. Er schreibt in seinen Tagebüchern am Tag vorher, dass er die Presse anweist, was für Kritiken bis hin zum Wortlaut sie am nächsten Tag zu schreiben haben über seine Rede. Dann hält er diese Rede und schreibt am nächsten Tag in sein Tagebuch, wie sehr er sich über die guten Kritiken gefreut hat. Ja, also das ist ein Grad der Verblendung, das ist kaum zu fassen. Und das wusste ich zum Beispiel auch alles nicht. Und das rauszuarbeiten, quasi die Verführungstechniken, die ein Film hat, mit den Mitteln eines Filmes herauszuarbeiten, das sehe ich als große Chance, als Anstoß zum Gespräch.
Ja, und genau in der richtigen Zeit, wobei ich zugeben muss, als ich ihn sah, mit all diesem Material und all dieser Kraft, die ihr da auch reingelegt habt, hatte ich für einen kurzen Moment auch Angst. Also ich weiß nicht, ob ich, ich möchte nicht, dass ihn jemand verstehen kann als Ermutigung oder als...
Nee, ich glaube auch nicht, dass das ist keine Ermutigung, es ist eine Dechiffrierung. Es ist ein, wie Joachim Lang, der Regisseur, sagt, ein Herunterreißen der Maske. Also es ist für mich, ich habe mit einem Freund letztens darüber gesprochen, wie es ist, so jemanden zu verkörpern, und ich habe gesagt, ich weiß nicht, das ist vielleicht ein schiefes Bild, aber mir ging es nicht um eine Verkörperung, es ging mir eher um eine Entkörperung. Also quasi diesen Menschen zu skelettieren, performativ, wenn das möglich ist, und einfach seine Unzulänglichkeiten aufzuzeigen, die er versucht hat, vor uns allen zu verstecken, ja, und wirklich zu zeigen, was für grausame, schlechte Menschen das waren. Und das kann man mit den Mitteln des Schauspiels tatsächlich, es geht da eben nicht um Method Acting, ich möchte ihn nicht verstehen, ich habe ihn noch nicht verstanden, ich verstehe den Menschen nicht, ich weiß es nicht, wenn man ihn überhaupt Mensch nennen kann, es ging mir nicht darum, psychologisch zu ergründen, warum er so ist, wie er ist, das interessiert mich nicht, das entschuldigt etwas, was nicht zu entschuldigen ist.
So, Führer und Verführer ab dem 11. Juli im Kino, Robert Stadlober, Franziska Weiß und Fritz Karl und einigen anderen Schauspielerinnen und Schauspielern. Dann machen wir jetzt einen harten Cut und kommen wieder zur Liebe.
Ja.
Zu was Reinem, was ganz Schönem. I'm in Love, Teenage Fan Club.
Ja. Das ist das zweite Lied über Liebe, ja, das ist so. Oder wahrscheinlich waren alle über Liebe. Aber das erste ist quasi das Kennenlernen mit meiner Frau, und das ist tatsächlich das Lied, was ich gehört habe, als unsere Tochter auf die Welt gekommen war. Da kam gerade diese Platte raus, und sie war dann ein paar Monate alt. Meine Frau hat in Koblenz am Theater gearbeitet, ich habe in Prag gedreht, und ich erinnere mich an Nächte, die ich alleine durch Prag gelaufen bin und dieses Lied gehört habe und mir einfach gedacht habe, krass, was für ein Leben, was für ein Leben, und wie sehr liebe ich dieses kleine Kind.
Du hast eben schon gesagt, nur dass auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht das Gefühl haben, dass wir dich jetzt hier in dem Sinne, wie soll ich sagen, in so ein emotionales Messer laufen lassen. Das hier ist ja eine Aufzeichnung. Ja. Das heißt, wir könnten das auch rausnehmen. Du hast gesagt, nee, das ist...
Nein, das ist Glück. Das sind Tränen des Glücks, wirklich. Ich muss sagen, es hat mich so gerührt, was Franziska gesagt hat. Und wenn ich dann noch über meine Kinder spreche, dann gehen die Schleusen auf einfach, weil ich bin... Wirklich, ich meine, das ist mittlerweile auch ein Klischee, aber ich bin so dankbar für mein Leben. Passieren so tolle Dinge die ganze Zeit, das ist unglaublich.
Ja, aber gut, dann setzen wir jetzt noch einen drauf.
Okay.
Und eines muss ich noch anbringen. Wäre Robert Stadlober ein Musikinstrument, dann wäre er ohne Zweifel der Synthesizer vom Herrn Kainz damals beim Pfarrheurigen. Das war faszinierend. Er hat nämlich einfach auf irgendeinen Knopf gedrückt bei diesem Synthesizer und... Auf einmal spielte der Salsa und dann Samba und dann Polka und dann Walzer. Das konnte dieser Synthesizer alles. Und das kann Robert Stadlober auch.
Oh Gott.
Und dann denkt man so, na jetzt, okay, Franziska ist echt überzeugt, man merkt das. Und,
wie kann ich das jemals zurückgeben?
Ja, und dann ist sie aber nicht fertig, dann steigert sie sich rein, dann kommt da noch was.
Was?
Da ist er nämlich der Geschupf der Fährlern, redet wie der letzte Häselrotz in Wien 10. Und eine Sekunde später, oder eigentlich gleichzeitig, kein Mensch weiß, wie er das macht, spricht er wie der ekelhafteste Rheinländer der Geschichte. Ich würde ihn ja wirklich gerne mal als Queen Victoria sehen.
Ja, das machen wir miteinander. Lernend, gute Idee.
So, mehr kommt jetzt aber wirklich nicht. Franziska ist ja auch so toll. Die, ich meine, wow, auch was sie. Sie hat ja auch so ein unglaubliches komödiantisches Talent.
Ja.
Und ist, also ich meine nicht, dass das in diesem Film, dieser Besetzung, dieser Rolle irgendwie eine zur Geltung kommt, wie sie dieses eiskalte Gesicht darstellen kann und man trotzdem merkt, dass es in ihr arbeitet. Ne? Also ja. Auch. Unglaublich. Wirklich richtig, waren, richtig also, gut.
Franziska, es gibt bei Schauspielerinnen und Schauspielern, es gibt Schauspieler, denen schaust du in die Augen und du kannst dir eigentlich fast alles, was die Szene braucht, aus dem Gegenüber holen. Und das haben wir miteinander geschafft, glaube ich. Das passiert nicht oft und es hat sehr viel mit emotionaler Intelligenz, aber auch mit der Fähigkeit zu denken zu tun. Also, wenn du aussteigst aus der Geltungssucht, aus dem Gefallenwerden und wenn du tatsächlich in der Szene denkst, das überträgt sich und dann fängt der Zuschauer an mitzudenken. Dann entsteht da ein Moment des gemeinsamen Überlegens und das ist großartig. Und Franziska hat das wahnsinnig. Es gibt diese Szene in dem Film, wo wir beide am Feuer, am Kamin sitzen in der Goebbels Villa und die alten Tagebücher verbrennen und wissen, es ist vorbei, wir werden uns jetzt töten. Und zwar nicht aus Angst oder so, sondern diese Arschlöcher haben sich und ihre Kinder ja getötet aus Stolz, weil sie die Welt, die danach kommt, die Welt, in der wir jetzt leben, weil wir nämlich gewonnen haben, das darf man nie vergessen, wir haben die besiegt, wir haben Goebbels und Hitler besiegt, weil sie in dieser Welt nicht mehr leben wollten und was noch viel ekelhafter ist, nicht wollten, dass ihre Kinder in dieser Welt leben. Das ist so widerlich, das kann man sich nicht vorstellen.
Ja, also nochmal, Führer und Verführer ab dem 11. Juli im Kino. Das war jetzt der Hund, aber aus einem Wohlbefinden heraus. Das kann ich Ihnen und euch versichern. Hast du das schon mal erlebt, ohne dass du Namen nennen musst, dass es besser war für eine Rolle, die du verkörpert hast, wenn du dein Gegenüber nicht mochtest? Oder man sogar spürte, dass es da so eine Antipathie gab?
Ja, natürlich. Na klar, das ist großartig. Wenn man eine Antipathie haben möchte in der Szene, ist es besser. Ich habe aber auch schon Liebesszenen drehen müssen mit Menschen, die ich nicht mochte. Das ist richtig schwer. Dann wird's doof. Und da können die dann auch oft nichts dafür. Es gibt ja manchmal einfach keine Chemie. Also ich glaube, das kann ich sogar sagen. Ich habe am Schauspielhaus in Hamburg Romeo gespielt vor etlichen Jahren. Das ist mittlerweile wirklich verliert. Über 20 Jahre her. Zusammen mit der großartigen Jana Schulz. Mir war aber bei der ersten Begegnung klar, dass ich nicht ihr Romeo bin und sie nicht meine Julia. Mhm. Und wir haben wirklich den ganzen Abend aneinander vorbeigespielt. Über 70 Vorstellungen lang. Das ist wirklich. Und ich weiß noch, dass ich im Intendantenbüro saß und dem Chefdramaturgen und dem Intendanten Tom Stromberg gesagt habe, das macht so keinen Sinn. Wir können das nicht zusammen. Ich möchte, Jana kann gerne Julia spielen, aber ich möchte nicht den Romeo spielen, weil ich merke, wir kriegen das nicht hin. Und sie haben mich überredet. Und ich war zu jung und zu ängstlich zu sagen, ich glaube, mein Bauchgefühl stimmte, aber es stimmte leider. So, und das kann auch passieren. Es war wahrscheinlich dann doch jetzt im Nachhinein eine interessante Inszenierung, wenn man so sieht, wie Romeo und Julia aneinander vorbeilaufen und sich diese unglaublichen Liebesschwüre zuwerfen und man merkt, es kommt bei dem jeweils anderen einfach nicht an.
Das ist halt eine andere Art der Energie. Wahrscheinlich. Und du hattest dich ja damals auch, glaube ich, wenn ich das richtig zusammenkriege, also das war nach diesen super Erfolgen und nach diesem öffentlichen wachgeküsst werden. Es muss sich für dich komisch anfühlen, dass wir noch gar nicht über Crazy gesprochen haben und über Sonnenallee.
Ich habe schon so viel über Crazy und Sonnenallee
gesprochen. Ich weiß. Also natürlich müssen wir das irgendwie einordnen. Das waren diese ersten beiden riesengroßen Erfolge. Du warst nach wie vor sehr jung, du bist irre jung ausgezogen nach Kreuzberg damals und hast dann die Schule nach der 10. Klasse oder in der 10. Klasse beendet und hast dich darauf konzentriert, Schauspieler zu werden. Das hat auch alles wirklich gut funktioniert, eben durch diese Rollen in diesen symbolischen Film, möchte ich sie fast nennen. Und dann bist du nach Hamburg ans Deutsche Schauspielhaus.
Größte Sprechbühne Europas.
Und warst nicht so happy und dann nach dieser Rolle
ist Erst war ich sehr happy. Wir haben Trainspotting gemacht, da war ich sehr happy. Im Malersaal auf der kleinen Bühne, das war für mich ein Erweckungserlebnis. Ich war raus aus dem Bravo-Teenage-Wahnsinn und hatte das Gefühl, ich mache jetzt Hochkultur und wollte das auch unbedingt. Aber die Intendanz hatte anderes mit mir vor.
Hatte sie. Und es war, glaube ich, Christoph Schlingensief, der dich da wieder so ein bisschen befreite und der dir klar machte, es gibt da keinen...
Der hat mich überhaupt befreit. Also Christoph Schlingensief hat mich wirklich vor jeglichem... von außen kommenden Leistungsdruck befreit.
Wie interessant, dass ihr euch bei Beckmann in dieser Fernsehsendung kennengelernt habt. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Man kann sich auch gar nicht mehr vorstellen, was für eine Relevanz solche Fernsehsendungen mal hatten.
Ja.
Das war tatsächlich so, dass der erste Gast war Fritz Kuhn von den Grünen, der damals, glaube ich, Fraktionsvorsitzender geworden war oder irgendwas. Und dann hat Beckmann mit ihm über seinen Sport gesprochen. Sein Sport war Schach. Und dann hat er mich angekündigt als, und hier kommt ein unsportlicher Schulabbrecher, Robert Stadlober. So. Und dann habe ich mich dadurch dieses Gespräch gequält. Und dann kam Christoph als dritter Gast. Und der hat eine Suada losgelassen auf diesen Beckmann. Das war unglaublich. Der hat den vollkommen zur Maus gemacht. Weil er meinte, das kann doch nicht wahr sein. Was bilden Sie sich eigentlich ein, mit diesem jungen Mann hier so zu reden? Was ist los mit Ihnen so? Und hat wirklich, und der Beckmann, der konnte sich nicht mehr verteidigen. Der wusste nicht, was er tun soll. Das war dann Liebe auf den ersten Blick und dann hat Christoph mich zu verschiedensten Sachen eingeladen. Wir haben einen Film in Afrika gedreht mit Patti Smith und Irm Hermann und viele Theaterprojekte gemacht und ich habe da einfach so sehr gelernt, dass egal was auf der Bühne passiert, das gehört zu der Erzählung dazu, die ich und zwar nur ich jetzt hier auf dieser Bühne erzählen kann und ich muss vor gar nichts Angst haben und ich habe seitdem vor nichts mehr Angst und das habe ich Christoph Schlingensief zu verdanken. Also dieses Scheitern als Chance, das war nicht nur ein blöder Spruch. Das ist einer der schönsten Sprüche der Welt.
Ich glaube dir nicht, dass du vor nichts Angst hast. Niemand hat vor nichts Angst. Du hast Kinder, du kannst nicht vor nichts Angst
haben. Ich habe Angst um meine Kinder, ja natürlich.
Ja, Angst ist Angst.
Ja, aber ich habe keine Angst. Ich selber habe keine, ich kann auf jede Bühne gehen, ich kann alles machen. Ich habe keine Angst davor. Ich habe keine Angst vom Scheitern, ich habe keine Angst vor Erfolglosigkeit oder Ablehnung. Ich habe und ich habe auch sonst tatsächlich, als meine Frau schwanger war mit unserer ersten Tochter, ich hatte früher sehr viel Angst. Ich hatte schwere Angststörungen, tatsächlich.
Du konntest nicht schlafen, ne?
Ich konnte nicht schlafen, ich konnte teilweise nicht auf die Straße gehen, etc. Ich hatte Panikattacken, die waren episch. Aber als meine Frau schwanger war mit unserer ersten Tochter, und ich erzähle die Geschichte jetzt einfach, weil ich es mir selbst noch nicht erschlossen habe, so richtig, ich hatte luzide Träume, wie es sein wird, wenn ich die letzten Atemzüge mache. Während ich neben meiner schwangeren Frau lag, habe ich mich selbst als alten Mann gespürt und gesehen, nicht ganz alten Mann, aber relativ alten Mann, der sein Leben verlässt. Und das war so ein Gefühl, wie die Sommerferien sind zu Ende. Und das hat mich unglaublich geärgert. Und das habe ich mehrmals, hatte ich diesen Traum in dieser Zeit. Und dann war irgendwann dieser Mensch da, meine Tochter, und ich hatte nie wieder seitdem eine Panikattacke. Nie wieder. Ich habe keine Angst mehr, weil ich eine ganz andere Kraft bekommen habe, mich der Welt gegenüber, was heißt gegenüber, mich mit der Welt zu vereinen, ja, mit der Welt zu sein und nicht mehr, es gibt diesen Antagonismus nicht mehr, den ich vorher hatte, dieses permanente, das könnte schieflaufen, ich muss das tun, dagegen sein. Ich habe was ganz anderes verstanden in diesem Moment, als dieses Kind geboren wurde und auch jetzt mit dem zweiten ist es sogar noch stärker geworden, was sehr schön ist.
Jetzt habe ich dich wieder an den Punkt geredet, wo sich deine Augen mit Wasser füllen. Deswegen versprochen, also nach dieser Musik kommt unser letzter Gesprächspart und der wird
lustig.
Der wird so lustig. Sehr gut.
Das ist aber auch lustig, dass ich meine Panikattacken verloren habe durch die Geburt meiner
Tochter.
Ich
finde das so schön. Ich finde
es auch lustig.
Nein, ich finde das wirklich schön, weil ich habe selbst keine Kinder zur Welt gebracht. Deswegen kann ich, und ich habe auch kein Kind gezeugt, das kommt ja noch hinzu. Also mein Leben ist trotzdem ganz richtig, richtig toll und ich möchte mit niemandem tauschen, aber ich werde diese Erfahrung nicht machen, wie das ist. Sowohl, ja natürlich sehr große Angst eigentlich, um jemanden zu haben, weil man möchte, dass es dem immer gut geht und diese bedingungslose Liebe und diese Kraft aber auch zu haben, von der du jetzt gerade sprichst, die dich dann eben auch.
Aber siehst du, das ist das Schöne am Leben. Ich werde die Erfahrung, die du machst, auch nicht machen, wie es ist, sich nicht um jemanden zu sorgen, der quasi aus dem eigenen Fleisch und Blut ist. Das ist ja auch, ist vielleicht auch total schön, werde ich aber auch nie mehr erleben können. Ich bin nie mehr allein.
Da sind wir jetzt am Anfang des Gesprächs wieder mit Was wäre wenn? We don't know.
Genau.
Wir wissen es nicht. Gut. Die Lemon Twigs hast du mitgebracht mit Golden Years. Eine kurze Beschreibung, warum?
Ja, das hat schon wieder was mit meiner Familie zu tun. Das ist die Lieblingsband meiner jüngeren Tochter. Und zwar, sie putzt sich ungern die Zähne. Und ich liebe die Lemon Twigs. Die haben mit 17 angefangen, Musik zu machen, sind jetzt irgendwie Mitte 20, machen die unglaublichsten Platten und dazu die unglaublichsten Videos. Und ich habe meine Tochter dazu gebracht, sich die Zähne zu putzen mit den Videos der Lemon Twigs. Und seitdem läuft bei uns zu Hause permanent Lemon Twigs und Golden Years ist die erste Single vom neuen Album. Und ja, ich bin in meinen Golden Years und darum geht's. Ich spüre, dass ich gerade Golden Years erlebe.
hörbar@radio1.de. Diese E-Mail-Adresse können Sie nutzen, um zu sagen, Mann, das war ja heute ein Knaller mal wieder, hat so viel Spaß gemacht, habe ich mir zweimal angehört. Oder Sie nehmen an der Verlosung des Buches Wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut teil. Texte von Kurt Tucholsky, herausgegeben von Robert Stadlober, der auch das Vorwort und das Nachwort geschrieben hat. Wir verlosen dieses Buch und ich würde mich freuen, wenn Sie die Frage richtig beantworten. Stellst du die Frage?
Ich soll sie stellen?
Ja, bitte.
Was ist die... Der österreichische Terminus für den beliebten deutschen Flohmarkt, aber halt dann eben in Österreich. Also wie heißt Flohmarkt auf Österreichisch?
Genau, schicken Sie die richtige Lösung. Das ist so eine subjektive Vorliebenfrage. An hörbar@radio1.de schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer rein und Ihre Adresse, dass wir Ihnen das Buch zuschicken können, wenn Sie es gewinnen sollten. Sonst können Sie es sich aber auch kaufen. Im Verbrecherverlag erschienen, 20 Euro. Dann verweisen wir nochmal auf den Film. Start Führer und Verführer kommt am 11. in die Kinos mit Fritz Karl und Franziska Weiß und Robert Stadlober und anderen Schauspielerinnen und Schauspielern. Und das ist jetzt so das Fade-out, in dem ich dir noch die Frage stelle. Es gab mal diesen VW-Bus, ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt.
Meinen oder was?
Ja.
Ja, den gibt es immer noch.
Ja, ihr seid mal eine Zeit lang, also ich habe das in einem der Interviews gelesen. Meine ich, oder du hast es mal erzählt,
ja,
dass ihr dann, weil deine Frau auch als freiberufliche
Bühnen- und Kostümbildnerin
genau, arbeitet. Das heißt, wahrscheinlich hat sie dann mal tolle Jobs und dann pausierst du. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen auch auf Absprachen beruht.
Ja.
Und
wir versuchen es. Wie alle da draußen wissen, es ist nicht einfach, sich 50-50 aufzuteilen in solchen Berufen. Wir versuchen es.
Aber da gab es zumindest einmal in der Geschichte, in der Vergangenheit, diese ideale Zeit, in der es wohl so war, dass deine Frau irgendwo einen Job hatte und ihr habt die Familie eingepackt und seid mit dem Bus wieder, habt ihr da auch gewohnt parallel oder mitgereist oder so?
Wir reisen ganz viel mit, also als die Kinder noch nicht in der Schule waren, bin ich immer mitgereist. Das waren die schönsten Zeiten, weil ich dann einfach 6 Wochen, 2 Monate an irgendeinem Stadt, meine Frau hat irgendeinem Stadttheater gearbeitet, ich war einfach mit den Kindern da und hab gechillt. Das war super. Und ja, wir haben einen VW-Bus, meine Schwiegereltern haben ein Restaurant, wir konnten günstig einen ihrer Lieferwagen aus dem Leasing lösen und den packen wir immer voll. Also wir fahren, Freitag ist letzter Schultag in Österreich, dann kommt alles da rein, am Samstag spiele ich in Villaren-Konzert, am Sonntag in dem Café, wo ich herkomme. Und danach fahren wir nach München mit dem Bus, da ist dann die Premiere. Und dann fahren wir mit dem Bus nach Kroatien. Und dann fahren wir irgendwann wieder zurück und dann muss ich wieder arbeiten.
Und kannst du selbst schrauben, wenn da irgendwas ist, wenn da irgendwas passieren würde?
Das ist ein moderner VW-Bus.
Da kann nichts passieren.
Da kann ich nichts dran schrauben. Da brauche ich einen Computer dafür. Da muss ich was programmieren. Ich kenne aber Leute, die damit umgehen können. Ich habe einen sehr guten Freund, einen Schauspieler, Clemens Berndorf, der kann das sehr gut. Der hilft mir immer, wenn was nicht funktioniert am Auto.
Okay, so, dann gehen wir jetzt raus mit dir,
ja.
Robert Stadlober, an das Publikum aus dem Tucholsky-Album.
Ja, ne? Genau.
Okay.
Tucholsky verbündet sich mit dem Publikum gegen die Leute, die meinen, unsere Inhalte bestimmen zu können und zu wissen, was wir eigentlich wollen. Das ist der große Irrtum der Kulturindustrie.
Ich danke dir für deinen Besuch hier. Ich wünsche dir viel Spaß bei all dem, was dir jetzt bevorsteht, bei dem Urlaub und viel Danke. Erfolg für die Projekte und dass der Film möglichst viele Zuschauerinnen und Zuschauer bekommt.
Vielen Dank für das sehr schöne Gespräch.
Vielen Dank.
Verehrtes Publikum, bist du wirklich so dumm? Wie uns das an allen Tagen alle Unternehmer sagen.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.